Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Wir blicken zurück und wir blicken voraus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit einem absoluten Harndrang werde ich jetzt hier natürlich meinen Kollegen vorstellen, den ich ganz herzlich begrüße, Tino Hahn.
Hallo.
Ja, ich musste einen kleinen Gag aufnehmen, den ich bei uns im Discord gelesen habe.
Ja, wenn du den jetzt zum ersten Mal erst mitbekommen hast, dann...
Nein, ich habe ihn nur gerade wieder gelesen und deswegen ist er mir halt einfach jetzt noch im Kopf bewusst gewesen und deswegen habe ich ihn jetzt hier nochmal gebracht. Aber das bringt mich dann gleich auch nochmal auf das Discord zurück, denn ich finde, heute ist es auch an der Zeit, dass wir einmal erwähnen, dass wir ziemlich tolle Zuhörer haben, die uns ziemlich tolle Ideen schicken. Und diese Ideen wollen wir heute umsetzen. Ich habe nicht gelesen, was dort gemacht worden ist.
Ich weiß auch nicht. Wie machen wir das dann? Das finden wir raus später,
ja, oder? Ja, wir knobeln es einfach gleich aus, okay. Wer von uns beiden quasi die Aufgabe des Vorlesens übernimmt. Aber damit alle Bescheid wissen, es geht heute um eine neue Kategorie. Ja, ich sag jetzt mal, what's in the boxed, oder?
Ja, so wurde sie genannt. Auch der Name ist top-notch. Also gute Community-Arbeit auf allen Ebenen.
Und dabei geht es darum, dass wir quasi der Schrecken vom Amazon auf Letterboxd übertragen oder auf Letterboxd Reviews. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schicken uns Letterboxd Reviews, blurren oder verdecken die Antwort, welcher Film das ist, und wir lesen uns quasi hier gegenseitig diese Letterboxd-Reviews vor und versuchen dann zu erraten, um welchen Film es sich dreht. Und wie gesagt, ihr habt diese Vorschläge bisher eingeschickt und wir freuen uns, wenn ihr das auch weiterhin macht. Ja, einfach bei uns auf dem Discord-Channel vorbeischauen und dann gibt's so einen kleinen Thread in unserem Channel und da kann man einfach die Reviews reinposten beziehungsweise dann die Antwort blurren. Und wie gesagt, ich gucke mir das nicht an, ich bin Ehrenmann, ich hab da Bock drauf, das zu erraten. Vielleicht kennt man ja schon die eine oder andere Review so, oder vielleicht kann man es ableiten.
Gut, dass man es erwähnen muss, aber ja, wir sind beides Ehrenmänner.
Ja, nein, aber bei sowas finde ich nicht...
Also weißt du, wer auch noch ein Ehrenmann ist?
Sag.
Die Vogelscheuche aus Kinder des Zorns.
Babum.
Boom.
Ja, so, damit hätten wir...
Jetzt sind wir auf Betriebstemperatur.
Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Punkt abgearbeitet. Nein, damit hätten wir tatsächlich so ein bisschen die Marschrichtung auch vorgegeben. Wir wollen heute mal ein bisschen frei Schnauze reden, was eine Vermischung verschiedener Themen beinhaltet. Wir wollen unter anderem hoffentlich kurz über zwei Filme reden, die bereits gestartet sind, aber zu denen wir hier noch nicht die Gelegenheit hatten, unseren Senf abzugeben. Und dann wollen wir einen Blick vorauswerfen auf ein kleines Festival, das uns, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr ein wenig ans Herz gewachsen ist. Obwohl wir halt ein bisschen zu weit weg dafür wohnen. Aber die Leute aber dort
leider.
Waren
so, also, ja, leider. Das, ja. Nee, das war schon. Also das ist uns, obwohl wir noch nie vor Ort waren, trotzdem ans Herz gewachsen ist.
Ja. Aber man muss sagen, wir wurden mit sehr viel Dank, sag ich mal, begegnet. Dadurch, dass wir halt einfach darauf aufmerksam geworden sind und darüber wollen wir halt heute auch nochmal sprechen.
Weil es ist echt super kuratiert, aber dazu gleich später erst mehr.
Genau. Vorher geht es einmal, um ziemlich viele Tiere, beziehungsweise Riesenaffen, Riesenechsen und Affengötter. Und mit einer Menge, Zusatzmaterial bei dem einen oder anderen. Womit wollen wir anfangen? Godzilla Kong, The New Empire, muss man es ja aussprechen.
Ja. Wie wird das X, wird das irgendwie betont?
Nein, das X ist stumm. Es sei denn, man geht nach Adam Wingard, der halt sagt, ihm ist am liebsten, wenn man GXK sagt.
Okay.
Oder von mir aus sagen wir, wir können ja GXK sagen.
Ja, ja, nee, aber ich wollte halt auch nur, weil man hört sehr viele unterschiedliche Aussprachen davon. Und man würde immer bei einem Hollywood-Blockbuster denken, dass der Titel möglichst idiotensicher gestaltet wird. Aber ich habe schon alles gehört.
Ja, also ich muss auch sagen, vielleicht ist das mittlerweile eine Schreibweise, die bei, ja, vielleicht auch Amerikanern dann deutlich bekannter ist als bei uns. Hm. Ja, ich hatte auch Probleme.
Ja, es soll ja, glaube ich, dieses, also wir hatten ja erst Godzilla vs. Kong, um das zu betonen, dieses Godzilla x Kong. Also wenn ich irgendwelche Einladung zu irgendwelchen Kennenlern-Calls von der Arbeit her bekomme, ist auch immer Firmenname 1, X, Firmenname 2, sodass man irgendwie so, dass dadurch klar wird, okay, es geht um so ein Kennenlernen und so ein Miteinander, aber also es ist immer, also ich habe Godzilla X-Kong als Aussprache gehört, X-Kong natürlich auch, versus Kong wird natürlich auch immer noch ganz oft gesagt, wenn man nur so drauf schaut, weil es könnte ja auch, es ist ja im Prinzip auch die Fortsetzung von Godzilla versus Kong, aber eigentlich auch ein bisschen Spoiler, wenn man Godzilla vs. Kong noch nicht gesehen hat und jetzt ist es Godzilla x Kong. Aber so ist es dann halt.
Naja, ich glaube nicht, dass ich weiß nicht. Erwartet man wirklich von.
Egal, was du sagst, nein.
Gut. Ich meine, Godzilla vs. Kong und der nächste Film heißt Godzilla x Kong. Ich weiß nicht, ob man wirklich erwartet hat, dass einer von den beiden stirbt am Ende dieses Films so, ne? Also. Nee. Und für immer aus der Serie getilgt wird. So, nein, also glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wäre mal ein mutiger Move, wenn jedenfalls einer von beiden zumindest mal für einen Film verschwinden würde. Aber nee, ich glaube, das geht nicht. Also ich meine, sie sind halt Bud Spencer und Terence Hill der Gen Z. Da müssen auch beide da bleiben.
Ja, jetzt bräuchte man nur noch eine Rainer Brandt-Synchro, dann wäre es perfekt.
Ja, die übernimmt AI irgendwann. Das wär's.
Ja. Oh, das wär's.
Das wäre richtig geil.
Holla, die Waldfee. Wie lang ist denn bitteschön der Pressetext für Monkey Man?
Ja.
Na gut. Aber einmal kurz, für diejenigen, die es nicht wissen, worum es in Godzilla Kong The New Empire geht. Beziehungsweise die vielleicht Wert drauf legen, zu wissen, worum es in Godzilla x Kong The New Empire geht.
Ich auch, ich habe ihn zwar gesehen, aber ich würde auch gerne wissen, worum es geht.
Ja, worum geht's? Kong hat Zahnschmerzen, deswegen verlässt er die Hohlerde, die er sich nach dem letzten Film begeben hat und kriegt einen Ersatzzahn. Und plötzlich ist Godzilla wieder on the run, nachdem er vorher immer mal wieder gepennt hat und, keine Ahnung, eher so ein bisschen sich ruhig verhalten hat und eigentlich nur auftauchte, um ein paar Monster zu verkloppen. Und der lädt sich jetzt gerade irgendwie auf mit allen möglichen Energiequellen, die ihm zur Verfügung stehen. Um was zu machen? Naja, das enthüllt sich dann demnächst, als Kong wieder zurück in die Hohlerde geht und feststellt, dass dann noch eine weitere Hohlerde ist, beziehungsweise ein Areal, das er bislang noch nicht erschlossen hat. Und dieses Areal führt ihn zu einer Schar Affen, von der er nicht glaubte, dass sie noch existieren. Allerdings wird diese Schar Affen angeführt von einem wirklich miesen, finsteren Affen namens Scar King. Eine Art Geheimwaffe hat, womit er alle anderen Affen knechtet. Und diese Geheimwaffe ruft Godzilla auf den Plan. Naja, und irgendwo dazwischen sind noch ein paar Menschen, die halt glauben, sie könnten irgendwas bewirken, indem sie halt auch in die Hohlerde reisen, um rauszufinden, was Godzilla denn aufgescheucht hat. Ich glaube, das ist die, also wenn ich jetzt die originale Pressemitteilung vorgelesen hätte, da hätte man gar nichts gewusst.
Stimmt, die ist wirklich sehr kryptisch.
Ja, also ja, da steht halt nur, der epische Kampf geht weiter und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, hier ist die Informationsdichte etwas höher. Was sagst du denn?
Was ich sage? Ja, ich war ein bisschen, also oder neugierig, weil du hast ihn halt nicht bewertet bei Letterboxd, was immer alles bedeuten kann. Vor allen Dingen wahrscheinlich, dass du keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen hast in den Kommentaren, wenn du was dazu reviewst oder so.
Ich habe den bewertet.
Du hast ihn bewertet?
Und ja.
Ach doch. Hä, schon die ganze Zeit oder erst nachträglich? Hast du ihn erst gesehen gehabt und nicht bewertet und dann später was geschrieben?
Nee, der war ja, glaube ich, als wir den gesehen haben, war noch ein Embargo
drauf. Ach so, okay. Das stimmt, das hatte ich nicht. Ich dachte nur so, ah, okay, keine Wertung von Schröck. Das bedeutet, dass er mir wahrscheinlich gut gefällt.
Also ich weiß nicht genau, ja, wie das war, aber ich glaube, wir mussten uns noch kurz zurückhalten.
Okay. Ja,
oder ich habe ihn erstmal kurz nur gelockt gehabt und hatte dann noch keine Zeit, was zu machen oder mehr als loggen. Und aber dann
ja, war das ich kann sein, dass ich nur gesehen habe, dass du ihn gelockt hast. Okay, dann hast du ihn bewertet. Okay, dann fand ich ihn wohl besser, weil mir hat das wieder viel Spaß gemacht. Also ich werde auch noch mal ins Kino reingehen. Ich habe ihn jetzt im IMAX 3D gesehen und will noch mal im Screen X gucken, damit ich auch alles an Story-Details in mich einsaugen konnte. Aber mir hat es gut gefallen, endlich mal dieser überflüssige Ballast weg, der jetzt auch den ganzen Film schon seit 10 Jahren irgendwie anhaftet, wo ich auch immer so dachte, ob das jetzt so sein muss, wer interessiert sich für diese Menschen? Also ich will, dass die von Trümmern erschlagen werden, das ist so mein Maximalanspruch an Menschen in solchen Monsterfilmen. Und das hat mir gut gefallen. Also es hat schon echt einen großen Vorteil gehabt. Natürlich sind immer noch Menschen drin, aber dann einfach, dass einer dieser Menschen Dan Stevens ist, der halt auch wieder irgendwie ja, die Zeit seines Lebens zu haben scheint, indem ihm wahrscheinlich Adam Wingard gesagt hat, ey, mach einfach, was du willst, dreh ein bisschen frei, du bist Monster-Tierarzt, spiel so, wie du denkst, wie ein Monster-Tierarzt sich so benehmen würde. Also ich hatte da echt viel Spaß dran. Natürlich sind auch ein paar Sachen, wo man sich an den Kopf fasst, aber auch da finde ich, und das kann auch so, dass ich mir es ein bisschen schön rede, aber da, auch da finde ich, dass dem Film das bewusst ist. Also es gibt ja ein paar Filme, wo man so denkt, sowas wie Independence Day 2, wo man merkt, dem Film ist nicht bewusst, wie bescheuert das eigentlich gerade ist. Aber
ja, erst in den letzten so 30 Minuten oder so,
ja,
wird dem erst klar, was er da eigentlich macht. Ja. Was schade
ist. Und hier ist aber so, also dieses gnadenlose Pacing nimmt natürlich auch sämtliche Grautöne raus. Und man könnte jetzt halt auch sagen, in einem Jahr, wo Godzilla Minus One erscheint, sowas wie Godzilla Kong New Empire ein absolutes Armutszeugnis. Oder man genießt es halt, weil es eigentlich der genaue Gegenentwurf dazu ist. Also hier gibt's keine Schicksale, hier gibt's einfach nur auf die Fresse. Das ist halt einfach ja wie so eine Fun-Variante davon. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir zwei so gegensätzliche Filme bekommen haben. Aber wenn man da einen Vergleich anstellt, macht man sich, glaube ich, nur selbst unglücklich.
Nee, also ich bin da auch niemals rangetreten mit, das wird jetzt vergleichbar mit Minus One. Ich war ja von Minus One eher überrascht, dass er so ist.
Ja, ja, ich war von Godzilla Kong jetzt auch überrascht, weil ich Godzilla vs. Kong nicht so geil fand, weil der halt immer noch zu viel auf diese Menschen gesetzt hat. Da hat mir auch diese Verschwörungstheorien, dieser Subplot hat mir nicht gefallen, weil irgendwie jetzt, wo das Internet voll ist mit Verschwörungstheorien, dann diesen Verschwörungstheoretiker als den einzigen hinzustellen, der die Wahrheit gepachtet hat und alle anderen sind auf einem Irrpfad. Das hat irgendwie so einen ganz merkwürdigen Vibe gehabt, der mir nicht gefallen hat. Und deswegen bin ich sehr froh, dass hier halt einfach nur ja too much von everything ist, außer natürlich wieder zu wenig Godzilla, wie in nahezu allen Godzilla-Filmen.
Ja, da sprichst du halt mein...
Er ist immer wild, oder?
Ich hab's halt auch bei Kino Plus schon gesagt, das ist halt ein Kong-Film. Ja. Das ist wieder ein Kong-Film so. Und ja, okay, er mag ihn lieber. Er findet, er ist Kratos, der irgendwie mit Atreus da durch Hohlerde läuft. So, alles cool. Aber ja, das ist halt für mich einer der größten. Ich will gar nicht sagen, dass mir der Film nicht gefallen hat. Das ist ja das Ding. Aber ich habe das schon einmal so versucht runterzuschreiben. Das ist so wie so eine Genussbremse.
Ja,
wenn du verstehst, was ich meine. Ja, dass Godzilla halt echt arschwenig in diesem Film ist. So, also er kümmert sich wirklich kaum um ihn und Godzilla kriegt nicht mal irgendwie den Hauch einer Persönlichkeit irgendwie. Das finde ich halt ein bisschen schade so. Also beziehungsweise ist so das Minimum an Persönlichkeit, dass Godzilla zugestanden wird. Und das fand ich ein bisschen, das, das, weiß ich nicht, das macht's für mich nicht völlig rund. So bei Godzilla vs. Kong bin ich als Godzilla-Fan zufrieden daraus.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, und hier, wie gesagt, ey, der Film drückt auf die Tube, fand ich gut, der lässt sich echt Zeit. Und auch die, was du gesagt hast, ey, wir haben wenn's hochkommt, haben wir drei Arten von Godzilla-Filmen. Wir haben die ernsten, sowas wie Godzilla Minus One oder wie das Original oder halt in 2014er oder die Rückkehr. Wir haben die One-on-Ones, ne? Also Godzilla gegen Hedorah, Godzilla gegen King Kong, weiß was ich, so halt, wo immer nur ein Endgegner irgendwie das Thema ist, so. Die halten sich ein bisschen zurück. Ja, und dann haben wir genau das, was jetzt hier Godzilla Kong New Empire ist. GXK, sag ich jetzt, verdammt nochmal. So, das ist halt einer von diesen Gaga-Filmen halt, von diesen Konfetti-Keilereien, weiß ich nicht, mit allen möglichen Viechern, die der Markt gerade so irgendwie angesagt hat. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wirklich, also ich war erfreut, dass es tatsächlich relativ viel aufs Maul zu sehen gibt. Immer mal wieder kurz nur, ja. Aber ja, so in der Gesamtsumme waren da schon viele Monster-Keilereien oder Kloppereien.
Ich war ein bisschen, also ich fand auch alles, was in der Hohlerde spielt, schon gut. Aber der Scope geht halt völlig verloren. Also wie groß Kong eigentlich ist, ist scheißegal unter der Erde. Also das war irgendwie, also das finde ich eine merkwürdige inszenatorische Entscheidung, weil das waren halt normale Affen, die sich prügeln. Also es war irgendwie nicht episch. Es war halt schon irgendwie geil, aber mehr so Kneipenprügelei geil.
Eben, also das ist leider das Problem. Diese Hohlerde kann halt nicht die Größe und das Gewicht von so, ja, Gigantenschlägereien kann die halt nicht so vermitteln wie Großstädte.
Ja,
so.
Und das ist halt
Bei Großstädten weißt du halt immer so, du kannst es halt in Relation setzen. Aber was weiß denn ich, wie groß ein Baum in der Hohlerde ist?
Ja, ja,
so,
eben. Also dieses, also generell ist die Hohlerde also schon fast Hut ab. Das geht halt irgendwie los mit diesem Somewhere in Hollow Earth und dann auf einmal Subterranean Realm Unmapped Region, wo man so denkt, what the fuck? Also wie wenig können die denn darüber Bescheid wissen und wie ist das, bevor sie das entdeckt haben, was ist da gewesen? Also das ist halt so,
naja,
in dem
also,
Moment, wo Kong das entdeckt, fängt das alles auch erst an zu existieren. Also das ist immer so, das ist ein ganz merkwürdiges Worldbuilding, was da betrieben wird.
Ja, aber sie sagen auch, sie haben bislang nur so 5% der Hohlerde irgendwie abgeforscht. Oder
ja, 15. Aber dann also würde ich halt mal das irgendwie zu einer Priorität machen, weil wenn in den 5%, die sie kennen, in den 95% der Typ schon ist, dann haben sie ja quasi die nächsten 10 Filme schon bestätigt und massig potenzielle Gefahren da drin, also.
Ja, und vor allem, ich würde ja aber auch mich mal interessieren, wie die Welt inzwischen zu Monarch steht. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich meine nicht, dass es irgendwie eine Relevanz hat oder so weiter, aber ich fand das schon irgendwie ein lustiges Detail, weil man sieht halt Monarch-Station da, Monarch-Station hier, Monarch-Station in der Hohlerde, Monarch-Station in der Arktis, dann gibt's noch die Monarch-Flugschule und plötzlich bist du halt auch in irgendeiner Monarch-Kindertagesstätte, so. Wo ich mir gedacht habe, haben wir hier eine neue Weltregierung und keiner hat's mitbekommen, so, ja. Also, das fand ich irgendwie krass, dass das Monarch so ein Netzwerk mittlerweile über diese ganze Welt verteilt ist, ja. Man sieht ja dann irgendwann auch immer wieder Karten aus der Hauptzentrale, wo irgendwelche Titanen sich aufhalten oder gelagert sind und Stationen und so weiter, ja. Und das ist ja wirklich, das kennt ja weder ja, Grenzen, noch Sprachbarrieren, noch irgendwas. Also überall sind die vertreten. Und scheinbar ist es für alle cool. Also haben wir entweder die politischen, die geopolitischen, innerlichen Probleme gelöst und alle konzentrieren sich nur noch auf die Kaijus? Ja, oder halt?
Ne? Ja, ja, das wäre so, also das fehlt dem Film ja sowieso leider, beziehungsweise auch Gott sei Dank komplett, weil ich hoffe, dass das dann die japanischen Ableger eher so ausmachen, aber es gibt ja keinerlei Reflexionen über irgendwas, also auch die metaphorischen Monster, die gerade irgendwie unsere Zeit haben, so eine Klimakatastrophe, Krieg, irgendwo werden die rechten Parteien immer stärker, es gibt immer mehr gefühlte Diktatur, das ist ja irgendwas, wogegen die auch antreten sollen. Also in den 60er, 70er Jahren in den japanischen Filmen ist ja auch schon so ein bisschen Klimawandel, beziehungsweise sind die Monster durch den Klimawandel irgendwie ausgelöst worden. Und ich, hier gibt's ja auch diesen Eisdrachen und ich hatte auch so ein bisschen im Vorfeld die Hoffnung, dass halt auch durch die Klimaerwärmung irgendwas aus der Antarktis freigeschmolzen würden. Sie müssen dann dagegen kämpfen, dass halt so ein bisschen irgendwie so einen aktuellen Zeitgeist drin hast oder so. Aber der Film ist ja komplett losgelöst von allem. Also du merkst an daran, wie er aussieht, aus welchem Jahr er stammt. Aber ansonsten könnte er halt auch einfach aus den 50ern, 70ern, 90ern, Nullerjahren sein. Er ist halt komplett zeitlos und das nicht auf die positive Art und Weise. Also auf die Entertainment-Art und Weise schon. Aber ich glaube, mit ein bisschen 2-3 Minuten vom Drehbuch abgeknapst, könnte man auch irgendwie in dem Film mehr Gravitas verleihen.
Ja, aber da ist halt die Frage, ne? In der Rezeption, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass der Film deswegen gerade so erfolgreich ist. Also mich also wirklich, selbst wenn ich jetzt nicht so ganz glücklich mit dem Film oder nicht glücklicher als mit den anderen Filmen bin, finde ich den Erfolg, den der da am Startwochenende hingelegt hat, finde ich wirklich, der freut mich riesig.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch Wingard jetzt nicht für den besten Regisseur halte, so, aber mich freut das echt wirklich riesig. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben eine Stärke dieses Films ist, dass es genau wirklich, ja, fast, also wenn da muss man schon sehr viel, glaube ich, Willen mitbringen, um irgendeine Politik, irgendwas, irgendwie einen Kommentar oder sonst irgendwie ein Statement zu irgendwas drin zu finden, so, ja. Und ich glaube, diese völlige Freiheit davon ist ein sehr großer Anreiz für viele, dass man diesen Film einfach als das hinnehmen kann, was er ist. Ein, ja, sinnloses, spaßiges Monstergekloppe, so. Ja.
Und sowas gab's halt
die
schon lange
Sache, wo
nicht mehr. Also das ist ja auch schön, dass es mal wieder zu dieser Unschuld der 80er, 90er Jahre zurückkehrt, die man ja irgendwie gerade so in diesem Big-Budget-Blockbuster-Kino irgendwie, also außer Transformers, wo man halt immer dann teilweise doch gestresst war von der Art und Weise, wie alles inszeniert ist, gibt's das ja irgendwie nicht mehr in irgendeinem Franchise.
Ja, du kannst jetzt Fast and Furious.
Genau, Fast and Furious macht's noch. Und ich meine, das war jetzt auch so Hobbs and Shaw im Godzilla-Universe. Also.
Ja. Ja. Also wenn ich da mal eine, also, ich sag mal, so einen kleinen politischen, weiß ich nicht, Haken ansetzen kann, ja, dann wäre es halt so, wo ich mal dachte, ja, ist ja schön und gut, aber erst machst du Shanghai platt so im letzten Film, jetzt gehst du nach Rio, ja, warum denn nicht auf diese, ja, Vertrauten, beziehungsweise das heißt, warum denn nicht mal in Amerika
rum? Ja, aber ein Großteil so, des Publikums, also 35% des Startwochenpublikums war halt Lateinamerika. Also ich glaube, Rio zerstören ist aus Marketing-Sicht schon eine gute Sache.
Okay, hey, dann, wenn das wirklich ein Faktor ist.
Und halt auch eine
weitgehend
unverbrauchte Stadt. Also klar, Fast and Furious hat sich in Rio natürlich auch schon die Reifen blutig gedreht auf dem Asphalt, aber in Katastrophenfilm, Monsterfilm habe ich Rio bisher selten. Also natürlich immer diese, was ist das denn für eine Statue? Die Statue kriegt immer Meteor irgendwie durch die erhobene Hand durch. Das muss immer schon sein, aber ansonsten ist Rio dann wieder weg vom Fenster. Ja. Und was mir auffällt immer wieder bei so Filmen, also du musst schon ein weltweit bekanntes Merkmal haben als Stadt. Sonst geht's nicht. Also auch sowas wie, dass Shanghai zerstört wird, weiß man zum Beispiel nur durch Einblendung. Aber man kennt irgendwie gar keine Sehenswürdigkeit oder so. Also das Brandenburger Tor von Shanghai wäre mir jetzt nicht bekannt, wie das aussehen würde. Das ist auch immer so. Also für diese Montagen, diese Zerstörungsmontagen, eh das Beste im ganzen Katastrophenfilm-Genre immer, finde ich. Wenn man so sieht, so, okay, das Brandenburger Tor explodiert, das Weiße Haus, diese Christo-Statue da in Rio geht kaputt, die Freiheitsstatue kriegt den Arm abgeschossen von dem Meteor. Das ist immer ganz geil, aber ja, es sind halt immer dieselben 5-6 Städte. Kolosseum natürlich, da kommt man hier auch nicht drum rum. Aber findet eine gute Variante davon. Also das war schon.
Ja, das mit dem Kolosseum fand ich auch. Das fand ich eine schöne.
Ja, also generell, also alle Details mega, aber viele liebenswerte Details ergeben halt ja noch keinen Film, sondern eine Aneinanderreihung von Szenen, in denen ständig was passiert. Aber im Kino ist das schon geil.
Ja, ey, wie gesagt, im was die Story oder so angeht und all den ganzen Kram, das ist mir egal. Wirklich, da gebe ich nichts drauf. Ich finde, der Menschenanteil ist moderat, aber wenn du mich fragst, war der mir noch zu hoch? So.
Ja, ja.
Weil, ja, hier Brian Tyree Henry kommt halt auch noch oft genug zu Wort. Und dann muss noch echt tausendmal dieses Mutterthema zwischen Rebecca Hall und ihrer Ziehtochter da ausdiskutiert werden. So. Dann hat Kong irgendwie Zahnschmerzen und dieser Zahn wird irgendwie in 5, 6 Momenten irgendwie relevant oder beziehungsweise wird darauf Bezug genommen. Und ich denke mir halt, ja, ey, komm, da kannst du doch hier und da vielleicht noch mal eine Viertelstunde abknapsen, gerade im Mittelteil des Films. So die erste halbe Stunde, die letzte halbe Stunde, die geben halt noch mal richtig deutlich mehr Gas. Aber dazwischen sind so Sachen, wo ich mal dachte, ja, ey, komm, da hättest du auch mal Godzilla irgendwie platzieren können, so, ja. Und das ist aber alles für mich okay. Das ist alles für mich aufgrund der Geschwindigkeit, wie das abgespult wird und weil auch nichts irgendwie großartig etwas ist, worüber du großartig Gedanken machen musst, war das alles nicht so schlimm. Was ich aber dann doch irgendwann leider im Finale richtig wahrgenommen habe erst, weil da fand ich es dann leider echt schade, also spätestens da fand ich es dann doch irgendwie schade. Zum einen, die sind halt alle schneller, ja, weil er bleibt ja auf Augenhöhe mit den Viechern so und das ist in Ordnung, aber trotzdem fehlt denen da halt dann einfach die Masse und das Gewicht und die Wucht so. Also dadurch geht für mich von diesen drei Faktoren geht immer ein bisschen mehr verloren. Ja, und naja, was ich halt echt bedauerlich finde, ist, dass in diesem Film nichts mal zelebriert
wird. Ja, schon, also es bleibt nie Zeit zum Luftholen oder so. Also im Kino ist das natürlich eine geile Erfahrung, aber diesen Mut, mal eine Szene länger stehen zu lassen oder so, der fehlt halt komplett.
Ja, und das ist so, was mich ein bisschen betrübt. Dann halt auch, weil die Kamera halt wirklich wieder wie Michael Bay und Drogen-Junkie irgendwie durch die Gegend rast so und sich auf den Kopf dreht und was weiß ich. Und ich denke mir so, Alter, lass doch mal ein Bild stehen, bitte. Also gerade im Finale, wenn sie sich dann endlich mal in der Großstadt prügeln, so, ne, dann will ich doch genauso Dinger sehen wie King Ghidorah, der durchs Hochhaus gedrückt wird. Und da nochmal muss ich vielleicht meinen Punkt zurücknehmen. Ich weiß gar nicht, war der zweite Film, wo hat der am Ende, in welcher Stadt hat der am Ende, sag ich mal. Das kann nämlich sein, weil ich meine, der erste Godzilla war ja dann in San Francisco. Also war es ja schon amerikanischer Boden, der zerstört worden ist. Deswegen muss ich das wohl zurücknehmen. Aber ja, wie gesagt, es ist auch vollkommen egal. Eben,
es ist wirklich vollkommen egal. Also ich meine, war es halt, und wir werden uns in 6 Monaten kaum noch an den Film erinnern, aber natürlich an die eine Szene, wo Kong Baby Kong als Waffe benutzt. Also allein dafür ist er schon für immer unsterblich.
Ey, und Baby Kong oder Mini Kong fand ich dann doch am Ende überraschend angenehm. Beziehungsweise hat bei mir doch einen überraschend positiveren Eindruck hinterlassen als zum Beispiel der Scar King. Den fand ich eher ein bisschen
seine Waffe
lame,
war halt
so,
geil,
weil
das, aber ja.
Ja, ja, aber ein Rückgrat als Peitsche haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt.
Ja, so, gut, aber also, klar, es wird halt immer geiler inszeniert oder so, aber ja.
Ja, ja. Aber ich fand den halt, also der hat nicht so einen Eindruck hinterlassen. Ja. Also ich meine, man muss sich ja jetzt auch mal hier mal mit ein bisschen ein paar denkwürdigen Charakteren auseinandersetzen. Und da gibt es andere Endgegner, die deutlich stärker waren, so, ja. Und ja, da fand ich halt, wie gesagt, Baby Kong oder Mini Kong echt, das fand ich cool, dass der so ein kleiner Drecksack war.
Ja.
Und Dan Stevens hat mir auch Spaß gemacht. Also will ich auch gar nicht.
Also Spaß ist, glaube ich, das, womit man den Film am meisten assoziieren kann. Oder man ist halt wirklich abgefuckt, weil man es nicht mehr ertragen kann, sowas zu sehen. Aber für mich geht es immer gut klar. Also.
Ja, also, ey, wer sich hier was anderes als Krawallkino mit Riesenkreaturen erwartet, der ist halt leider dann falsch. Das muss man so sagen, ja. Und ja, wie gesagt, was ich so, also die Probleme in der Feinabstimmung, die ich habe, müssen auch nicht für jeden sprechen. Das verstehe ich auch. Da bin ich spezieller. Aber ich gehe halt jetzt auch noch mal jetzt, also gar nicht heute, ich glaube morgen, gehe ich noch mal rein mit meinem
also
Sohn.
Also Sonntag
zusammen.
Oder Dienstag?
Nämlich jetzt
Sonntag. Okay. Ich wusste nicht, ob wir in Release-Tagen sprechen.
Morgen zum
oder?
Zeitpunkt, morgen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gehe ich nochmal mit meinem Sohn rein. Der hat mich nämlich jetzt schon dreimal angesprochen, hat gemeint, ey Papa, wann können wir Godzilla kommen sehen? Ja, und ich glaube, wenn ich den mit meinem Sohn gucke, der wirklich perfekt ist für diesen Film, also wirklich der das ideale Alter hat für diesen Film, dann wird mir das auch noch mal so ein bisschen wahrscheinlich die Laune heben oder halt mein Gesamteindruck vielleicht noch mal ein bisschen anheben. So, ja. Also es haben schon einige Filme geschafft, dass eben durch das Erlebnis, die mit meinem Sohn zu gucken, dass sie dadurch noch mal so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der kritischen Bewertung, aber halt in der persönlichen Bewertung noch mal so ein bisschen angestiegen sind. Und dann ist es auch, weiß ich nicht, ich kann einen Film kritisieren und ich kann trotzdem mit ihm Spaß haben. Das ist
ja
halt,
genau, das ist gerade für diese Monsterverse-Reihe. Ja. Also ich finde nach wie vor, Kong Skull Island ist meine Blaupause dafür, wie ich diese Art von Film am liebsten immer hätte. Also so von der Gewichtung zwischen Action, wie es mit den, weil da funktionieren die menschlichen Charaktere. Natürlich, die Hauptfiguren funktionieren nicht, aber so diese eine Nebenrolle funktioniert gut. Man mag die Leute irgendwie. Man hat auch menschliche Antagonisten, die funktionieren. Natürlich ist da John Goodman auch eigentlich nur ein Apocalypse Now Generalverschnitt. Aber der ganze Film ist ja so übertrieben. John C. Reilly funktioniert mega. Und er hat halt keinerlei Länge. Also Kong Skull Island finde ich auch visuell super stark. Also für den habe ich echt einen großen Weak Spot. Und deswegen war ich ja mit Godzilla 2 und Godzilla vs. Kong eher unzufrieden, weil die eher so einzelne Elemente hatten, die ich gut fand, aber mich als Film insgesamt nicht überzeugt haben. Beziehungsweise als Unterhaltungsprodukt, während Godzilla Kong GXK für mich wieder ein gelungenes Unterhaltungsprodukt ist. Also habe ich Bock, gucke ich nochmal im Kino, habe ihn dann zweimal gesehen und danach werde ich bis auf die Baby Kong als Waffe benutzt Szene alles vergessen nach und nach.
Obwohl ich also auch wenn er mich ein bisschen geschmerzt hat, den Back Suplex mit Godzilla, den fand ich schon, auch.
Ja, eigentlich ist am Ende geil. Einfach wie so ein WWE-Match auch. Also das ist schon.
Ja, genau. Also am Ende ist das wirklich Monster WrestleMania. Oder Kaiju WrestleMania, aber ja.
Ja, so halt eine Kneipenschlägerei, nur dass die Kneipe eine Großstadt ist.
Ja.
Ja, deswegen. So, weiter mit dem nächsten Affenfilm. Heute ist inoffizielles Affen-Special Teil 2.
Ja. Ach, stimmt.
Ja, ist mir eben auch erst aufgefallen. Wo auch meine These irgendwie war, dass also natürlich kann der Film auch für Jordan Peele gut genug gewirkt haben, aber dass Monkey Paw Productions auch gerne irgendwas mit Affen im Film hat, ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Bei Nope war ein Affe drin.
Nein.
Jetzt geht's wieder um Affen, also vielleicht ist das so sein Hauptentscheidungskriterium.
Ja. Wir haben einen richtig guten Tipp für Kino-Horror-Fans. The First Om, der am 11. April ins Kino kommen wird, denn das ist eine Rückkehr eines der ikonischen Horror-Franchises aller Zeiten. Und die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht Genre-Geschehen hören. Aber auch, falls ihr das Original nicht kennen solltet, ist auch egal, weil es wird so oder so ein Erlebnis, denn es ist, was ist es? Es ist ein Sequel, ein Prequel, ein Sidequel?
Es ist ein Prequel zu Omen. Ja, deswegen natürlich das erste Omen sagt es ja schon im Namen. Man kehrt zurück zum Ursprung und wir lernen, oder jeder, der das Original kennt, den Klassiker, wird noch mehr erfahren über die Hintergründe, so wie alles begann. Und da könnt ihr euch drauf freuen auf jeden Fall, denn das wird sicher gruselig und unheimlich und das ist doch, was wir alle mögen.
Genau, und endlich geht es auch mal nicht um irgendeinen so Klein-Klein-Kram wie in vielen anderen Horrorfilmen, die so geremaked worden, sondern hier geht es mal wieder um den ultimativen Feind bzw. ultimative Böse, nämlich den Teufel.
Und ja, alles drunter ist ja auch mittlerweile, also das kannst du ja auch vergessen. Also ja, wenn du irgendwie unter dem Teufel ankommst, kannst du
ja
einpacken.
Ja, und falls ihr nicht in das Kino geht und The First Om am 11. April oder irgendwann danach schaut, dann wird euch nämlich mutmaßlich der Teufel wiederholen. Ich kann da leider keine Garantie für aussprechen, aber besser vermeiden und einfach ins Kino gehen und The First Om gucken.
Und wir wollen den Teufel ja auch nicht an die Wand malen.
Das stimmt. Das hättest du früher sagen müssen. Das habe ich gerade schon gemacht mit meinem eigenen Blut.
Das könnt ihr leider nicht sehen, aber es ist sehr rot.
Ja. So.
Und bevor Tino uns jetzt hier gleich...
Bevor ich noch erzähle, was ich noch an die Wand gemalt habe, flüstere ich euch jetzt nur noch mal 11. April ein.
So, kurz, Monkey Man. Einmal der Pressetext. Ich versuche den hier zusammen zu dichten bzw. zusammenzufassen. Ja, vielleicht kann man diese Mittel. Dieses Mittelteil kann man vorlesen. Die Inspiration für Monkey Man ist der Mythos von Hanuman, einer Gottheit, die Stärke und Mut verkörpert. Patel spielt die Rolle von Kit, Dev Patel spielt die Rolle von Kit, einem einfachen jungen Mann, der seinen kärglichen Lebensunterhalt in einem illegalen Kampfclub verdient. Dort wird er, sein Gesicht hinter einer Gorillamaske verborgen, Nacht für Nacht von bekannteren Gegnern in blutigen Duellen für Geld zusammengeschlagen. Nach Jahren der unterdrückten Wut bietet sich Kit schließlich eine Gelegenheit, die finstere Machtelite der Stadt zu infiltrieren. Als er endlich bereit ist, sich den Dämonen seiner Vergangenheit zu stellen, die tiefe Narben hinterlassen haben, entfesselt er einen explosiven Rachefeldzug, um diejenigen zu töten, die ihm alles genommen haben. Ja, also, ich fand den gut.
Ja, ich auch.
Ich fand den gut. Der ist nicht überragend. Mhm. Ja, der, finde ich, ist eigentlich am stärksten in der ersten Stunde, wenn halt gezeigt wird, wie sich Kit in diese ganze, sag ich mal, Unterwelt da einarbeitet und wie er seine Rache vorbereitet, dann hat der Film so eine Art Breakdown und fährt halt sein Tempo und halt auch die Geschichte, also beziehungsweise fährt halt alles mögliche ein bisschen zurück und lässt alles ein bisschen pathetischer und dramatischer werden. Dann kommt eigentlich etwas, was ich im Film gerne mag, eine Trainingsmontage. Aber auch die entfaltet leider nicht so ganz die Wirkung, die sie haben könnte. Ja, und dann.
Ja, es hat. Schade, dass sie an einem Ort irgendwie verharrt.
Ja, genau.
Also ich weiß oder ich habe gespürt, was hier erreicht werden soll, aber die Intention war halt wesentlich stärker als das, wie es halt auf mich auch gewirkt hat, leider.
Ja, und das ist hier, ja, und dann geht's halt nochmal richtig zur Sache. Und da muss man sagen, ey, Alter, da sind schöne, tolle Sachen dabei.
Ja,
ja,
ja. Ja.
Der Film hat halt eine echt, sag ich mal, jetzt doch schon mittlerweile herangewachsene Geschichte. Ne?
Ja.
Also er wurde fertiggestellt im Jahre 2021, meine ich. Musste aufgrund von Covid von Indien nach Indonesien verlegt werden. Also wurde auf einer Insel in Indonesien gedreht. Und ja, war dann halt im Februar 21 fertiggestellt. Im Jahr drauf? Nee, im März, auf der Berlinale muss es wohl gewesen sein, ist Netflix auf diesen Film aufmerksam geworden, hat 30 Millionen Dollar bezahlt, um diesen Film ins Portfolio aufzunehmen, hatte den dann schon für 2022 angekündigt, hat ihn dann auf 2023 verschoben und Anfang 2024 kam plötzlich die Nachricht, dass der Film jetzt von Universal und Jordan Peeles Produktionsfirma Monkey Paw übernommen wurde, um ihn halt ins Kino zu bringen, weil Jordan Peele der Ansicht war, dass dieser Film auf die großen Leinwände gehört. Und da ist er jetzt halt gelandet. Und es ist halt schon ein bisschen komisch, ne? Also es fällt schon irgendwas, also es wirkt schon merkwürdig, dass ein Streaming-Anbieter, der sowas ja halt wirklich gerne mal macht und investiert und sich da auch eine Exklusivität irgendwie mit sichert, dass der zurücktritt.
Ja, ich glaube, sie haben dann gemerkt, also es gibt ja auch diese, das heißt, es wird sich ja nie schlussendlich wirklich rausfinden lassen, dass sie so ein bisschen vorauseilenden Gehorsam hatten, dass der Film in Indien auf zu viel Kritik stoßen wird, weil er recht unverblümte Kritik an dieser ja immer zunehmenderen faschistischen Welle, die über Indien hinwegrollt, durch die da aktuell vorherrschende politische Partei, dieses Jahr sind auch Wahlen, dass das irgendwie Stress geben könnte. Und Netflix hat ja schon mehrmals irgendwie indische Filme runtergenommen, weil Kritik kam und die Kritik wirkt teilweise extrem lächerlich. Also dass ein US-Konzern beziehungsweise dass Kunstprodukte von einem US-Konzern entfernt werden, weil man Angst hat, man kriegt in irgendeinem Land Ärger deshalb. Das ist eine beunruhigende Tendenz. Und nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich auch sagen, also wenn das an Kritik an irgendeiner Regierung schon reicht, damit Leute einknicken und sagen, das ist aber uns zu risky, dann stehen uns schlimme Zeiten bevor. Weil so krass in die Kritik rein geht's ja gar nicht. Also es ist halt schon spürbar und was ich auch spannend fand, ist, dass halt da reale Nachrichtenbilder gezeigt werden, in denen halt Minderheiten, ja, in denen Minderheiten Gewalt angetan wird. Also das war erstaunlich wirksam und auch erstaunlich realistisch, während der Rest sich ja sogar davor scheut, das irgendwo zu verorten. Also es wird ja weder gesagt, wo das spielt, Man muss es sich halt einfach erschließen, dass das wohl in Indien sein soll, aber auch die Stadt hat ja keinen Namen.
Doch, die hat einen Namen. Aber das ist
ja, aber es ist keine existent, also es ist eine fiktive Stadt.
Genau, es ist eine fiktionalisierte Stadt, ja.
Deswegen, also das ist so, wo ich so denke, ja, einerseits verstehe ich, dass er es halt nicht zu sehr irgendwo verorten will, gleichzeitig kannst du es aber irgendwo verorten, weil wenn du gezielt Kritik an einzelnen politisch bedenklichen Entwicklungen in Indien übst, dann kannst du es auch einfach irgendwo verorten. Da musst du nicht einfach sagen, es ist eine fiktive Stadt, wenn du halt real existierende Umstände ansprichst. Also das muss ein Actionfilm auch nicht machen. Also ich finde, für das, was der Film schlussendlich sein will, also einfach auch eine Underdog-Rache-Geschichte, ist schon erstaunlich viel Politik drin, aber er verheddert sich halt irgendwann leider auch so ein bisschen, was für Regiedebüts ja durchaus nicht unüblich ist, dass viel gewollt wird, viel eingelöst wird, aber dann schlussendlich man sich verheddert. Und ich kann auch nur mutmaßen, wie krass das halt einfach ist, wenn man Regie führt in einem Actionfilm und die Hauptrolle spielt, die komplette Choreografie von einer Schlägerei mit 30 Leuten im Kopf haben muss und aber auch diese Szene noch inszenieren.
Also, und sich dabei noch, also und sich während des Drehs noch die Hand brechen.
Ja.
Und trotzdem noch eine Riesenschlägerei in der Küche absolvieren zu müssen. Hm. So, ne? Die fand ich ziemlich cool.
Ja, also deswegen, also es war alles, alle Action war super. Es bleiben halt nur so ein, zwei Szenen im Gedächtnis, weil das ist ja leider auch so. Das kann man dem Film nicht zum Vorwurf machen, aber wenn du halt ins Actionfilm-Genre reingehst, wirst du halt leider auch an Actionfilm gemessen. Und
ja, aber ich muss sagen, ja, okay, vielleicht mit der Küchenkeilerei in The Raid 2 kommt er nicht mit. Aber ich sag mal, mit der ein oder anderen Küchenszene aus John Wick kann er auf jeden Fall mithalten.
Ja, klar. Also deswegen, also er spielt schon überall in der Oberklasse mit, aber es ist halt keine Sequenz, wo einem die Kinnlade runtergefallen ist. Sondern es war halt immer so, wo man dachte, ganz geil. Ich war noch am ehesten, wo ich dachte, wo er auf dieser Flucht ist und dann dieses Bordell reingeht, wo der Typ ihn mit der Axt angreift.
Die fand ich geil.
Das
die
fand ich nämlich auch richtig geil. Auch so, wo der Typ einfach vorbeiläuft und diese Axt, diese geschwungene Axt in den Hals kriegt. Da ging auch so richtig so, wow, durchs Kino. Und dann dachte ich so, ey, wenn das ein bisschen mehr ausgespielt werden würde. Also, er hat dann immer sich selbst, ich glaube, um nicht komplett in sowas Unrealistisches abzudriften, sich dann selbst immer so ein bisschen den Steam abgedreht. Aber da hätte er, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Szene länger vorantreiben können.
Aber dafür dann halt auch so ein Moment wie in dem Aufzug. Also es gibt wieder hier, also wir sollten echt unser Aufzugsspezial langsam mal
passieren. Ja, eben, aber auch da war man natürlich gleich so, ja, es war gut, aber es kommt nicht an Farang dran. Also es ist halt immer schade, dass man aus anderen Filmen, weil dafür kommt der Rest von Farang nicht an Monkey Man ran.
das halt muss man halt so auch sagen. Also diese erste Stunde, ich habe die ja zweimal gesehen. Mhm. Ich habe die einmal hier in Deutschland bei einer Pressevorführung gesehen und dann war ich ja in London, um die beiden zu interviewen und habe den halt vorher noch mal in dem Screening gesehen. Und diese erste Stunde ist wirklich bis zu diesem einen Moment, nachdem er über die Häuser gerannt ist, die auch sehr, also was ein sehr geiler Shot ist, ist der wirklich, der dampft so durch, dieser Film. Ja, das ist wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt und denk so, krass, das ist tatsächlich, 60 Minuten sind jetzt vorbei und sie kommen einem nicht wie 60 Minuten vor. Also ich fand, da war wirklich einfach der Flow, wie der Schnitt war, die Bilder, wie die Kamera teilweise genutzt worden ist. Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, ne, das ist sein Regiedebüt und das stand ja wirklich nicht unter den besten Sternen. Du erfährst dann plötzlich, dass du irgendwie umziehen musst mit der gesamten Produktion. Er hat gesagt, er hat teilweise alles vor die Kamera gestellt, was zum Team gehört. Ne? Also ob Kameraoperator, irgendwelche Kostümdesigner und was weiß ich so, ja. Wenn die Tische kaputt gegangen sind und der Take war kacke, ja, dann hast du aber geguckt, dass irgendwie alle möglichen Leute sofort mit Uhu und Palex ans Set gerannt gekommen sind, um die Tische wieder zusammenzukleben, damit sie den Shot noch mal können. So, ja. Also, ey, ich finde, man merkt ihm die Anstrengung dieses Films, merkt man dem Film schon an.
Ja, also Hochachtung vor allem habe ich auch, also dieses, und ich mochte auch, das ist so, weil ich nicht genau weiß, wer die Zielgruppe überhaupt sein soll, weil wie diese Hanuman-Story irgendwie vermittelt wird, das finde ich schon zu fragmentarisch, als dass man es wirklich schnallen könnte, wenn man noch nie Berührungspunkte damit hatte. Also er bringt das irgendwie so ein, wie man für ein westliches Publikum so die Icarus-Story ganz kurz noch anteasern müsste, dann raffen halt, das ist der Typ, der irgendwie zu nah an der Sonne dran war und abgestürzt ist. Ich verstehe, wohin du hier mit dieser Metapher willst, aber dieses Hanuman, Ding wird, glaube ich, auch zu sehr als gegeben vorausgesetzt. Und hätten wir nicht mit Masalakraut dieses Jahr auch einen Hanuman-Film, der auch komplett die Monkey-Man-Story quasi auch erzählt, mit anderen Mitteln gehabt, hätte ich, glaube ich, auch bei ein paar Sachen mir nicht so ganz gerafft, warum sich diese Mythologie hier jetzt so und so entwickelt. Weil das auf einmal dann in dieser tempelartigen Anlage ist nach seiner Flucht, das muss man entweder einfach so hinnehmen oder man weiß halt, ja okay, das ist so quasi in dieser Hanuman-Story auch 1:1. Also es wird ja dann teilweise sehr mythologisch, ist aber immer wieder in der Realität so grounded. Also das fand ich auch eigentlich geil gemacht, aber ab dem letzten Drittel hätte der Film sich halt, glaube ich, mehr entscheiden müssen, wäre jetzt komplett so losgelöst sein. Eigentlich ab dem Moment, wo sich die Brust so aufreißt.
Ja, aber das ist ja, also ich bin da auch kein Experte für, aber ich habe jetzt doch ein bisschen was zu dem Film gelesen und mich aber auch immer wieder versucht, da ein bisschen zu informieren, was da abgeht. Weil mich interessiert es irgendwie, ich finde es spannend. Ja, ja. Weil wir müssen ja halt einfach mal sagen, dass Netflix halt freiwillig von einem Prestigeprojekt zurücktritt, so, das ist nicht selbstverständlich, so. Nicht, wenn du 30 Millionen Dollar investierst. So. Und dass dann auch ein Jordan Peele noch dahin kommt und quasi einen Film verteidigt, der meiner Ansicht nach deutlich schmutziger ist als ziemlich viele indische Filme, die wir heutzutage so auf Netflix irgendwie gucken können.
Ja.
Ja. Und da würde ich jetzt nur mal als Beispiel hier The Fighter anführen, den ich gerade gesehen habe, wo ja wirklich alles bis zum Anschlag clean ist.
Ja, ja, klar. So, ja, das ist, glaube ich, das, was man Monkey Man, also glaube ich, im Hindi-Kino sucht man sowas nahezu vergebens. Tamil, Telugu schon eher oder Malayalam. Also da findest du so dreckige Filme schon, die auch mit der Gewalt noch deutlich weitergehen oder der politischen Kritik. Deswegen war ich auch erstaunt, warum Netflix da so reagiert. Aber natürlich ist das Hindi-Publikum auch das mit Abstand größte.
Ja, und gerade das, was ich da, sag ich mal, jetzt mittlerweile auch zu den Gottheiten, die in dem Film vorkommen, gelesen habe und auch was er im Interview so erzählt hat, so, ne? Ich glaube, der hat einfach schon vor, diese Deutungshoheit dieser Figuren mittlerweile wieder ein bisschen zurückzugewinnen oder halt irgendwie nicht mehr von gerade von der BJP vereinnahmen zu lassen. Weil sowohl Rama als auch Hanuman, ja, waren ja halt schon bei RRR so gesehen Grundlage für eben unsere beiden Nationalhelden.
Ja.
Ja, also das sind ja die Äquivalente in RRR von den beiden Helden so. Und die werden ja auch von dieser Hindutva, ist das richtig? Hindutva, werden die ja auch vereinnahmt als Symbole ihres Kampfes, als Symbole dafür, dass man keine andere Religion mehr.
Ja, also jeder interpretiert sich dann halt so, wie es passt. Das ist ja das Schöne und Schlimme bei Religion. Man kriegt es immer passend gemacht für die eigenen Zwecke.
Ja, und das ist halt auch, wo ich mir halt denke, ey Leute, was wollen wir denn? Also wie kann es denn sein, dass alle Religionen irgendwie ein Problem mit einer anderen Religion haben sollen? Es ist doch Quatsch.
Klar.
So, ja. Aber, und ich glaube, das ist halt wirklich das Bemühen von Dev Patel hier in diesem Film, diese Bilder weg von den, von diesen Hardlinern zu bekommen. So,
Plus, dass er halt nicht nur die korrupte Polizei reinbringt, sondern auch diesen religiösen Führer, weil oft ist die Korruption immer nur bei den Beamten, Behörden zu suchen, aber dass hier ein religiöser Führer, der am Anfang, also wenn man nicht wüsste, dass man einen Film guckt, würde man am Anfang ja denken, oh, der könnte ja wirklich einen Wandel bringen, aber man weiß natürlich, okay, der muss shady sein und dann wird er ja dann auch shady. Und auch das, also es wird alles geil durchgezogen. Ich finde diese Wolkenkratzer-Sache super. Ich mochte auch am Anfang, dass halt nichts erklärt wird. Also er ist halt einfach dann am Anfang denkt man ja auch so, okay, was soll das mit dieser Brieftasche, die da gestohlen wird? Was ist hier der Plan? Also ist er irgendwie nur so ein Dieb, der dann dadurch sich Geld ergaunert, aber dass alles quasi Plan ist, um sich in diesen Turm einzuschleusen, also dass man quasi am Anfang dümmer ist als die Hauptfigur und dann nach und nach sich erst erschließen muss, was hier so auf dem Plan steht. Ich glaube, das stört manche Leute auch ein bisschen, weil ich zum Beispiel auch, als er auf diese Sexarbeiterin stößt, da dachte ich die ganze Zeit, er kennt die von früher, dass sie auch irgendwie aus seinem Dorf wäre oder so, aber dass er sie da zum ersten Mal sieht, das hat sich mir auch erst viel später erschlossen. Also das finde ich auch faszinierende inszenatorische Entscheidung, aber wo ich auch dann ein bisschen so enttäuscht war, dass sie einfach nur irgendeine Person ist, die dann da auch vor Ort ist.
Ja, aber ich sag mal so, eben mit solchen Entscheidungen, auch genau mit diesen richtig vielen Rückblenden immer wieder so, ne, bewegt er sich dann halt meiner Ansicht nach strukturell und vom ganzen Appeal her deutlich näher am indischen Kino als eben am westlichen Kino. Ja, aber ich finde die Fusion davon spannend, weil genau das hatten wir halt auch bei Kino Plus dann so ein bisschen diskutiert, weil für hier unsere Kollegin Schlogger war es halt irgendwie too much Rückblende. Ja. Zu viel, sie hat es nicht so ganz verstanden und hat dann aber, sag ich mal, als ich jetzt darauf eingegangen bin, so auch verstanden, okay, wenn das halt Teil dieser, sag ich mal, Filmkultur ist, ja, dann ist das natürlich schon wieder was anderes so. Das weiß man natürlich vorher nicht unbedingt zwingend, wenn man sich nicht so viel mit dem indischen Kino auseinandersetzt. Aber ja, ich fand es halt spannend zu sehen, dass dieser Film eigentlich auf Netflix gestartet wäre, für ein vielleicht doch größeres westliches Publikum gedacht, ja, aber das dann halt eben mit diesen indischen Erzählweisen konfrontiert wird. So. Das, also wie gesagt, es ist ein spannendes Ding. Und ich gönne dem Film halt, wie gesagt, auch echt jeden Erfolg beziehungsweise jedes moderate Einspiel, was der irgendwie
mitnehmen kann. Ich verstehe auch die Kritik bei den Actionsequenzen, dass die Kameraführung zu unruhig ist oder so. Aber die wirkt ja auch eher wie so ein wildes Tier, die Kamera. Also wie so ein Affe quasi. Also es ist ja die ganze Zeit so, als ob man aus dem POV von so einem wilden Affen, der da so zwischendrin rumspringt und auch immer mal auf irgendjemanden draufhaut. Also es ist halt nicht so klassisch aufgebaut, keine sauberen Kompositionen, kein flüssiger Schnitt. Es ist halt wirklich wie so ein, ja, wie so ein Biest irgendwann immer mehr. Gerade in den Actionsequenzen, wenn die dann wirklich so, ja, so ungestüm dann auf einmal einfach sind. Natürlich verliert man auch teilweise die Orientierung und ich kenne Leute natürlich und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich will bei Actionsequenz nicht die Orientierung und ich bin eigentlich auch ein Fan davon, wenn eine Actionsequenz in langen Sequenzen gezeigt wird. Aber hier ergibt es halt auch Sinn, weil es ist ja wirklich so ein Chaos. Es ist immer eng, es ist irgendwie dieser Sexpalast ist irgendwie komplett unübersichtlich. Es ist alles in so ein rotes Licht getaucht und der Film spielt ja auch viel damit. Also wenn er dann irgendwie in diesem Rotlicht da aus dem Fahrstuhl rauskommt, ab dem Punkt weiß man ja auch, okay, jetzt wird's halt losgelöst von der Realität, aber immer noch verhaftet. Also ich mag dieses Spiel mit diesem Mythos, wie das inszenatorisch gemacht wird und ja, also für ein Regiedebüt, wenn da, also bin sehr gespannt, wie das bei ihm weitergeht, wenn er im Actionfilm-Genre bleibt.
Also ich fand das inszenatorisch nicht so, also ich konnte dem inszenatorisch deutlich besser folgen als manch anderem Film.
Ja, ich auch, aber man hat ja oft als Kritik jetzt gelesen, dass die Actionkamera zu unruhig wäre und zu zerschnitten, dass man gar nicht spürt, was da so abgeht. Aber ich finde, man spürt gerade, was für den Monkey Man halt abgeht.
Ja, aber also, wie gesagt, kann ich jetzt nicht so wirklich unterstützen. Also ich fand, das waren schon echt ordentlich choreografierte Kämpfe auch, und
gerade weil
Szenen so.
Ja, weil er ja auch nie überlegen ist. Also weil es ist jetzt kein Twist, was nach der Hälfte passiert, aber dass der Film da nicht sein Ende findet, sondern erst den Anfang nimmt, fand ich halt auch geil, dass er halt kein unfehlbarer Typ ist. Und nur weil du Rache willst, muss dir das ja nicht gelingen. Das mochte ich halt auch. Also das war auch irgendwie stark. Gerade weil der Film bis dahin ja auch sehr, also es war, wo man so dachte, ist irgendwie geil, aber es ist jetzt noch nicht so das Actionfest, was so implizit angekündigt wurde, sondern man dachte so, okay, erstaunlich wenig Monkey Man, erstaunlich viel Planung und Invasion und so Eindringen in dieses Gangstersyndikat und dann wird einmal eine Waffe gezogen und ab dann geht's halt ab. Und man denkt so, okay, krass, lange hier irgendwie so auf Sparflamme gekocht, aber umso einen krasseren Impact hatte das dann.
Ja, nee, fand ich auch. Also ich bin wirklich, ist ein guter Film.
Ich auch, also gehe vielleicht auch noch mal rein. Es ist halt immer ein bisschen, glaube, je weniger indische Actionfilme man gesehen hat, desto besser findet man ihn dann auch noch, weil natürlich diesen Hang zu der einen Szene, die über allem stehen bleiben wird, für alle Ewigkeiten hat er halt leider nicht. Was auch eine Stärke ist, weil der Film so als Gesamtwerk stehen will und nicht, okay, man vergisst alles, aber diese eine ist, wieso, also um Farang nochmal rauszunehmen. Diese Aufzugsszene werde ich nie vergessen, aber ich weiß sonst nichts mehr.
Ja, also, aber davor hast du halt nicht mehr so
viel. Ja, eben, also es war halt so 90 Minuten geduldig warten auf diese eine Szene und dann kommt der Abspann und man denkt so, ja, okay. Während man halt bei Monkey Man schon,
jetzt, da gab's schon ein paar coole Kämpfe.
Ich weiß, brauchst jetzt für meine Argumentation, muss ich es ein bisschen niedermachen. Xavier Gans mag's mir verzeihen. Und hier ist aber so, wo man den ganzen Film über auch drüber nachdenkt, wo man auch mit drin ist und ja, ist halt ein Film, wo in jede Szene Mühe reingesteckt wurde. Bei Farang ist in allen Actionsequenzen Mühe, in der Fahrstuhlszene extrem viel Mühe, aber in den 80% Story-Anteilen des Films ist halt eher so Dienst nach Vorschrift verrichtet worden.
Ja, aber auch anständig.
Ja, immer. Also das ist ja auch ehrenwert, aber das ist halt so, wo ich mir bei Monkey Man denke, ey, man hätte es auch deutlich einfacher haben können. Ja, ohne signifikant an Wirkung zu verlieren, aber das, also bin beeindruckt für ein Regiedebüt, weil ich mir schon gar nicht vorstellen kann, wie man ein Drama spielen kann und gleichzeitig Regie führen, aber bei einem Actionfilm kann ich es komplett gar nicht mehr nachvollziehen, wie das so abläuft.
Ja, vor allem mit der Gefahr, dich zu verletzen.
Ja.
So, dass du halt nicht mehr weiter filmen, drehen und was ich, weil er hat mir halt auch erzählt, dass er teilweise die Kamera übernommen hat, weil es halt einfach auch zu eng war für einen Kameramann.
Ja, okay, krass.
Ja, also das Interview ist seit Sonntag bei uns auf dem Kanal. Mhm. Also wenn du mal reingucken willst wenn ihr mal reinhören wollt, war schon interessant und spannend. Ey, und das Allersweeteste ist ja, Dev Patel ist ja schon echt ein Nerd, ne? Mhm. Also der ist nicht ohne. Der hat schon was drauf. Ich komme rein in den Raum, sie beide sitzen schon da, ich gebe denen so die Hände, also ich gehe rüber, gebe denen so die Hand und gehe dann so ein paar Schritte wieder zurück und setze mich dann auf meinen Stuhl. Und ich habe noch nicht mal richtig gesessen, da hüpft Patel so ein bisschen auf, zeigt mit dem Finger auf meinen Pullover und meint, ist das Godzilla minus one? Und ich so, ja. Oh, und dann war der Feuer und Flamme. Und hat dann irgendwie erstmal, keine Ahnung, eine Minute lang über diesen Pulli geschwärmt oder meinen Pulli geschwärmt und so und hat mich gefragt, wo ich den her habe, beziehungsweise, dass er dann gerne darum kämpfen würde, bevor ich hier aus dem Raum rausgehe. Und ja, war halt echt begeistert. Und dann halt auch wirklich, also mit so ein paar Antworten, hat er dann noch weiter offenbart, was der halt irgendwie, wie tief der drin steckt. Ich habe ihn halt nach seinen ich habe ihn unter anderem nach seinen Lieblingsrachefilmen gefragt. Also ich habe beide gefragt nach ihrem Lieblingsrachefilm. Die Antwort von Peel hat mich schon ein bisschen überrascht. Und Patel hat dann Koreaner genannt. Ja. Der nicht Oldboy heißt, sondern wo er halt gesagt hat, the most obvious choice would be Oldboy, aber ich gehe nicht damit. So, ja, also damit gehe ich nicht. Und ja, könnt ihr mal erraten oder beziehungsweise reinschauen, was er als Antwort
gibt. Ja, und anderen Interviews, ich glaube, er wurde ja auch bei Letterboxd gefragt oder so hat er auch gesagt, dass Enter the Dragon quasi alles für ihn. Ja. Also, dass das quasi so sein Lebensentscheidungsfilm war.
Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber Monkey Man ist meiner Ansicht nach eine viel, viel größere Hommage an Game of Death.
Ja, den hat er ja auch erwähnt gehabt. Also, End of the Dragon hat er als erstes gesehen, aber Game of Death war dann halt das, was ihn so noch mehr dazu bewegt hat, Schauspieler werden zu wollen.
Ja, also dementsprechend von uns gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für Monkey Man, falls ihr ihn noch nicht im Kino gesehen
Absolut.
Habt.
Absolut.
So.
Gibt's noch ein paar Empfehlungen von uns, um noch die indirekte, implizite Überleitung von Daniel aufzugreifen. Denn jetzt kommt dieses bereits eben schon angeteaserte Brugor. Ich spreche es einfach so ein bisschen übertrieben aus, damit alle denken, dass ich das mit Absicht mache. Aber ich nehme an, das ist Brugor, weil es ist nämlich in Bruck in der Schweiz, also die Stadt heißt Bruck. Das Festival heißt Brugor, weil warum nicht Gore an irgendwas dran machen? Und der Name ist auch meistens Programm, denn 46 Filme. Also
in vier Tagen oder so, ne? Also
24, 25, 26, ja, vier Tagen. Davon 20 Schweizer Premieren, also das ist halt schon krass, weil wenn man mal so, ich mache nur ein bisschen Name-Dropping, Abigail läuft, das als Schweizer Premiere ranzuholen, ist, glaube ich, schon eine große Leistung. Also generell ein Hollywood-Film, der ins Kino kommt, irgendwo als Premiere ranzuholen, ist, glaube ich, schon immer Hut ab. Dann sind viele Klassiker dabei, die ich jetzt nochmal so ein bisschen Name-Drop. Also es läuft zum Beispiel Bui Omega, dann läuft Wicker Man. Dann läuft Creature from the Black Lagoon, New York Ripper.
Also hier, Creature from the Black Lagoon, ne? Da hätte ich ja auch noch mal Bock drauf, auf eine große Leinwand
mich zu den habe ich noch nie im Kino gesehen. Da wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Dann A Knife in the Heart ist, glaube ich, eher ein moderner Klassiker, der auch.
Ich würde eher Geheimtipp sagen.
Ja, okay, also, ja gut, ja, schon Geheimtipp.
Im Vergleich,
also für mich ist es ein Klassiker.
Im Vergleich zu Suspiria, The Burning oder The Rocky Horror Picture Show, würde ich sagen, ist.
Okay. Dann läuft natürlich auch unser Darling des Jahres, Hundreds of Beavers. Also auch da unbedingt rein. Humanist Vampire Seeking Consenting Suicided Person ist, wie der Titel schon ein bisschen vermuten lässt, eher so eine arty Vampir-Story, die mir aber gut gefallen hat. Also es geht auch um eine Vampirin, die aber aus humanitären Gründen keine Menschen aussaugen will, außer die haben, geben ihr die Einverständnis, und dann findet sie halt jemanden, der Selbstmord gefährdet ist, und dann entsteht aber eher so eine Liebesgeschichte. Also eine sehr süße Comedy, Rom-Com mit Vampiren, ja, hat mir echt gut gefallen, würde ich auch eine Empfehlung für aussprechen. Und dann, wie sich das für ein Festival gehört, wo es allerhand Rares und Obskures gibt, wie die Webseite selber sagt, sind noch Sachen dabei, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Auch ältere Filme wie Bloodsucking Pharaohs in Pittsburgh, wo Savini die Effekte gemacht hat, der ist aus 1991. Also da gehe ich einfach mal davon aus, dass wenn sie ihn für ihr Festival kuratiert haben, dass er halt auch was kann. Oder so schrullig funny ist, dass das Bock macht.
Was mich gefreut hat, oder beziehungsweise wo ich so gedacht habe, ach guck mal, das finde ich ja nett, dass der mal wieder in Erwähnung oder in Erscheinung tritt. Mhm. Beide eigentlich. Das ist zum einen Evil Aliens. Ja, lief mal vor Jahren auch auf dem Fantasy-Filmfest und geht vor allem ja darum, also das Kernfeature dieses Films ist tatsächlich Analsonden. Ja. Oder sind Analsonden. Beziehungsweise ausgeführt von Aliens an uns Menschen. Aber der macht schon Spaß. Also der ist eher ein bisschen kostengünstiger. Und trotzdem hat das Herz am richtigen Fleck, beziehungsweise die Sonde an der richtigen Stelle. Und dann gleiches Kaliber, vielleicht ein bisschen besser, mit prominenter Unterstützung ins Leben gerufen, Feast. Hm. Das fand ich cool. Das ist so ein bisschen. Ja, es schwingt so ein bisschen vom Dust Till Dawn mit. Es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die halt in einer Art, ja, Wüsten-Highway-Kneipe irgendwie eingeschlossen sind. Denn es gibt ein paar fiese Kreaturen drumherum, die halt rein wollen und ihnen ans Leder. Ist damals über, wie war das? Das war so ein Talentwettbewerb, glaube ich, an dem auch Ben Affleck und Matt Damon beteiligt waren. Und die sind auf den, glaube ich, aufmerksam geworden.
Eine merkwürdige Story, wo man so denkt, okay, weird, dass diese Namen damit in Verbindung gebracht werden. Ach, Projekt Greenlight hieß das. Das war, glaube ich, war es von Amazon oder so?
Genau. Nee, oder ich glaube, das war eine Fernsehsendung, also meine ich sogar. Ja, und der Film ist echt, der ist funny. Der macht halt auch, also man muss halt bedenken, also dass der schon halt ein bisschen älter ist und damals dieses etwas grelle, überdrehte Anfang 2000er Ding, ne? Der hat es halt wirklich, HBO. Der hat das schon irgendwie so ein bisschen, zu einem Zeitpunkt ausgelebt, als es vielleicht ein bisschen auch breiter benutzt wurde. Also nur ein Beispiel halt, jede Figur bekommt am Anfang per Texttafel-Einblendung aufs Bild so eine Art Steckbrief verpasst, was seine Eigenschaften sind, wie alt er ist, irgendwie sonst irgendwas. Und das ist natürlich alles funny und lustig. Und dann, weiß ich nicht, kommt, also tritt irgendein Typ ins Bild, dann wird das Bild eingefroren, zack, kriegt er einen Titel mit so einem geilen Font, The Hero is here to save the day, bla bla bla, eats only vegetables und keine Ahnung. Und ja, dann wird damit halt schön nochmal der ein oder andere Gag gemacht. Und so geht es halt die ganze Zeit. Und dazu gibt's aber auch echt ein paar nette A-Kreaturen, die sehen schon ganz cool aus. Weil die so echt gigantische Kiefer haben, so ein bisschen alienartig, ohne, also mit kürzerem Kopf, sag ich mal. Und dann halt wird auch schon ordentlich ein bisschen gesplattert. So. Also ist schon, ja, und hat auch hier und da ein paar bekannte Namen im Cast. Ja, hier Jason Mewes von Jane Silent Bob zum Beispiel taucht hier und da mal auf. Paul Bartasaghetti von Herr der Fliegen, von dem Remake, ist mit am Start. Also da fand ich es schön, dass man so einen Film mal wieder auf der Leinwand sehen kann, weil das ist einer, der halt echt
eher in Vergessenheit sind gemacht. Patrick Melton und Marcus Dunstan, die, glaube ich, auch den meisten indirekt zumindest bekannt sind. Also Patrick Melton hat danach Saw 4, Saw 5, Saw 6, Saw 3D und Piranha 3D gemacht. Also, und ja, Marcus Dunstan ist bekannt für die anderen Filme auf diesem Level. Nee, aber er hat auch schon, also Marcus Dunstan finde ich ja nach wie vor, also The Collector, finde ich, den fand ich nämlich überraschend hart damals, also der ging mir ziemlich an die Nieren, als ich den damals relativ unvorbereitet gesehen habe, und The Collection mochte ich auch noch, weil sich der so ein bisschen wie, wenn The Collector Alien ist, dann ist The Collection halt Aliens, also wo auch dann auf einmal so ein Trupp von 6 Soldaten in dieses Gebäude reingeht, wo sich der Collector versteckt hat. Und The Collection hat am Anfang auch diese krasse Szene, die eigentlich nur an die Disco-Szene von Hellraiser 3 rankommt, wo dann auf einmal auch dieser ganze Club von jungen Menschen platt gemacht wird mit diesen Fallen. Also The Collection finde ich...
Ja, weiter. Ja. Das ist die Collection, ja, ja, oder? Ja. Mit dem Club.
Ah ja, ja, mach mal.
Weiter also habe ich das Film nie gesehen.
Also der ist halt wirklich, wo man so denkt, Leute mit Waffen irgendwo reinschicken, wie soll da noch sich Grusel entfalten können? Aber es ist echt ein bisschen wie Aliens auch, wo man so denkt, okay, da sind diese Soldaten, die werden noch eine Chance haben, aber wird halt auch einer nach dem anderen dezimiert. Und ich mochte auch sehr gern, dass er quasi fast nahtlos an den ersten Teil anschließt. Das gefällt mir bei Horrorfilmen immer ganz gut, wenn so quasi Teil 1, Teil 2 so mehr oder weniger ineinander übergehen.
Ja. Und dann haben wir auch schon hier im Podcast besprochen, ja, Vermin, We Are Zombies und When Evil Lurks. Die sind ebenfalls alle noch beim Brugor zu sehen. Die können wir auf jeden Fall, ja doch, die kann ich alle guten Gewissens empfehlen. Aber nochmal ein Shoutout. Ey, falls ihr den noch nicht gesehen habt, falls ihr den noch nicht kennt und falls ihr ein Faible habt für ja sowohl Giallo-Kino als auch Vanessa Paradis und dann halt eben so richtig schön, ja, richtig schön sleazy Slasher, dann möchte ich euch wirklich Messer im Herz oder Couteau dans le Coeur ans Herz legen. Den finde ich nämlich nach wie vor schon einen schönen Film. Ich mag den.
Ja, auch. Also diese Atmosphäre und der Look, das ist echt, also bin ich richtig, richtig beeindruckt, wie gut das alles durchgezogen wird. Also den finde ich auch richtig krass.
Ja, und einer, der damit in Verbindung steht, Bertrand Mandicot, der hat jetzt auch noch einen Film am Start, She's Conan. Da muss man halt sagen, okay, Freunde, wenn ihr irgendwie Lost Boys, nee, hieß er? The Boys hieß er nur, glaube ich, ne?
The Wild Boys.
Wenn ihr The Wild Boys gesehen habt und das euer Ding ist und ihr das richtig gut findet, dann, ja, solltet ihr vielleicht auch bereit sein für She's Conan. Aber ich habe auch gehört, dass der auch sehr herausfordernd ist, aber
ja, durchaus.
Das kann ja auch mal also Spaß machen. Oder beziehungsweise das kann ja trotzdem immer eine Idee sein. Ich meine, Suspiria ist jetzt halt auch nicht der kohärenteste Film. Und vielleicht, wenn man sowas zum ersten Mal sieht.
Ja, der ist halt so, also Shikonan braucht schon Geduld und Willen, sich sowas auszusetzen. Dann wird man, glaube ich, auch recht reichhaltig belohnt. Aber es ist auch so ein Film, wo man nach 5 Minuten merkt, oh, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ja. Also deshalb lieber mit dem nicht also entweder komplett unvorbereitet reingehen und sich drauf einlassen oder Trailer gucken. Und wenn man sich dann unsicher ist, ob das was für einen ist, dann eher nicht.
Ja. Und dann hat man noch so sichere Bank wie Attack the Block mit dabei.
Ja.
Oder ich glaube, Love Lies Bleeding, das dürfte auch kein
Ja, der ist gut. Das ist so Thelma & Louise für die heutige Zeit.
Ja, habe ich also mir jetzt.
Den fand ich stark.
Ja. Bin ich auch gespannt drauf, da freue ich mich drauf. Den werde ich dann beim Fantasy-Filmfest gucken wahrscheinlich.
Ja.
Und dann
diesen,
ja?
Nee, sag du.
Und dann gibt's noch einen schönen Klassiker Zombie-Holocaust. Den haben sie noch mit ins Programm genommen. Das finde ich auch irgendwie interessant. Den kennt man wahrscheinlich unter vielleicht irgendeinem der anderen 15 Titel, die er hatte. Zombies unter Kannibalen oder was weiß ich. Island of the Last Zombies. Keine Ahnung. Und ja, auch finde ich irgendwie cool, dass sowas im Programm enthalten ist. Da finde ich, kann man sich immer einen schönen Tagesablauf zusammenstellen.
Ich habe diese Satan Wants You Doku noch gesehen über diese Satanic Panic, die halt auch echt sehenswert ist, weil sie das Thema noch mal komplett zusammenfasst und man bei dieser Satanic Panic so aus heutiger Sicht das ja so ein bisschen belächelt, aber wenn es dann so in die Details reingeht und wie viele Leben dadurch zerstört wurden, bleibt dann halt auch so dieses Schmunzeln schnell im Halse stecken. Also finde ich auch empfehlenswert. Deswegen eine schöne Mischung, also hast eine Doku, viele Klassiker, viele neue Filme, wahrscheinlich sind auch ein paar dann dabei, wo man so dann zum Beispiel bei diesem Minore oder so, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber auch da hätte ich Bock drauf. Also es ist halt so, dass man bei jedem Film sich oder verstehen kann, warum er reinkuratiert wurde. Also es wirkt nicht, als ob irgendwelches Filmmaterial da ist, sondern als ob man sich gedacht hat, oh, wir müssen mindestens 40 Filme zusammenkriegen, egal was, sondern es ist wirklich alles durchdacht. Auch dieser Aberrance, keine Ahnung, wie der ist. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist einer der ersten Horrorfilme aus der Mongolei. Und auch das, also wie das Fantasy-Filmfest früher ja auch manchmal dann so den ersten 3D-Horrorfilm aus dem Iran oder so zeigt, halt mal so einen Blick in Länder wirft, aus denen man eher selten Genrefilme sieht.
Und oder generell egal, Filme.
Oder generell Filme, auch das finde ich halt gut. Klar ist man so ein bisschen skeptisch, wird das irgendwie hinhauen, aber dann schaut man sich so Reviews an, die schon irgendwie draußen sind von anderen Festivals und denkt so, oh, super, dass mir die Gelegenheit geboten wird, das anzuschauen, weil es ist halt ich eben nicht irgend so ein Müll, sondern es ist halt alles echt liebevoll kuratiert. Also Hut ab und ja, ja, mit Hut rein, falls ihr in der Schweiz wohnt. Ich guck mal, aber Bruck ist leider sehr weit weg. Okay.
Und kein Festival wäre natürlich vollständig ohne einen Quentin Dupieux-Film.
Immerhin
macht er, immerhin ja, macht er zwei pro Jahr.
Ja.
Und Dali, kann ich auch vorsichtig empfehlen. Es ist mal wieder einer der verkopfteren Dupieux, der auch echt etwas braucht, bevor sich sein Gag oder seine Idee dahinter richtig entfaltet. Also ich dachte die ganze Zeit so, das sind einfach jetzt so Sachen und Ideen, die ihm irgendwie im Kopf rumgesponnen sind und auf die er Bock hatte. Und ja, dann irgendwann im Film kommt eine Stelle, wo er halt zum x-ten Mal was wiederholt, was er halt vorher, was zum x-ten Mal, aber wo er halt dann plötzlich etwas wiederholt, was er vorher schon mehrfach wiederholt hat, sagen wir es mal so. Und dann merkst du plötzlich, okay. Also beziehungsweise ging es mir so, dass ich dann gedacht habe, oh fuck, okay, das ist jetzt schon wieder echt smart. Das ist jetzt schon wieder richtig cool. Ja, das macht jetzt schon wieder gleich doppelt so viel Laune, sich das alles anzugucken.
Ja, und, auf jeden Fall.
Und ja, nur zur Geschichte, zur Idee. Es geht hier darum, dass ein Film gedreht werden soll mit, oder eine Dokumentation, eine Reportage mit, oder ein Interview mit Salvatore Dali, aber Dali wird halt von verschiedenen Darstellern verkörpert und es ist auch jedes Mal wieder irgendwie eine neue Version der Geschichte, die da präsentiert wird und ja, das Ganze folgt schon einem gewissen Konzept, aber wie gesagt, man sollte sich bei einem Film über, ja, den Meister des Surrealismus oder eben halt einen Fachmann für Surrealismus, sollte man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die kohärenteste den kohärentesten Ablauf erwarten, sagen wir es so.
Ja, true.
Aber ist halt wirklich, also ich mochte den im Endeffekt mehr, als ich ihn währenddessen mochte.
Weißt du? Ich bin auch, ich habe auch Bock drauf, den habe ich leider noch nicht sehen können, aber ja, auch
Lust. So, aber hast du denn jetzt inzwischen mal bei uns in Discord reinschauen können?
Nee, das mache ich jetzt live.
Ja, das
also, wie ist das jetzt, also theoretisch. Aber ich stelle dir dann die Frage, oder wie, also wie verhindere ich,
liest
dass
mir,
ich gespoilert werde?
Du liest mir, naja, die Antworten sind ja geblurrt.
Ja, genau.
Ja, und du liest mir jetzt halt einfach eine Review vor, suchst dir halt eine da aus, sagst am besten, von wem sie gepostet wurde. Das ist dann schön, weil das animiert vielleicht noch andere Leute, ein paar Reviews zu posten. Und dann liest du mir die vor und ich rate. Und ich meine, dadurch, dass du die Antwort nicht siehst, kannst du ja auch mitraten.
Stimmt. Stimmt. Warte, dann geht's in einer Millisekunde los.
Und da wir jetzt ja momentan erstmal zu zweit sind, ist es relativ easy. Du machst heute, ich mach beim nächsten Mal.
Okidoki. So, ich klicke, nehme ich doch gleich mal die erste, weil die klingt. Ah, okay, oben drüber. Warte, ich klicke auch mal kurz auf die Auflösung, um zu verstehen, dass ich's richtig. Ah, okay, ich habe mich gleich erstmal, gut, ich oute auch, ich teile mit euch, wie dumm ich bin. Weil oben drüber steht, dass es eine 1,5-Sterne-Bewertung von Cam ist. Und dann dachte ich so, ah, okay, Cam, den habe ich ja gesehen, aber die Person heißt so. Und deswegen habe ich jetzt auch schon aus Versehen auf die Auflösung. Das passiert aber nur einmal. Aber ich bin ganz froh, dass ich nicht mitraten muss, weil ich hätte es nicht gewusst. Aber so.
Also, lies doch jetzt einmal vor.
Mach ich. Also die Einreichung von Emma Witschbell. Vielen Dank dafür schon mal. Geschmacklos, wirklich so verdammt langweilig. Es sind noch 30 Minuten übrig und ich kann es nicht einmal beenden. Es ist mir einfach egal. Ich schaue mir buchstäblich nur das Leben dieser Frau an, aber die langweiligsten Teile davon. Warum ist sie auch so verdammt hässlich? Ich fühle mich wirklich krank, wenn ich sie ansehe. Und ich kann als Tipp geben, es ist nicht Can Dielmann.
Boah. Also das ist jetzt die, die es zu erraten gilt.
Ja.
Die du auch nicht weißt.
Nee, ich muss auch gucken, was das für ein Film ist.
Okay.
Also ich gucke jetzt auch überhaupt, vielleicht sind ja auch normale Filme. Normale.
Aber du kennst jetzt die Auflösung schon davon?
Leider ja.
Ach Gott. Warum?
Weil ich dachte, es wäre Cam.
Ach so, das ist jetzt doch die Review, die schon, dessen Auflösung du kennst.
Ja, ich dachte, du nimmst weil bei der nächsten will ich dann auch mitmachen, weil ich mutmaße, also wenn du das errätst, Hut ab.
Okay, was sagt er? Er hat noch eine halbe Stunde und er hat keinen Bock, sich den langweiligen Kram dieser Frau anzusehen.
Ich schaue mir buchstäblich nur das Leben dieser Frau an, aber die langweiligsten Teile davon.
Okay, aber du hast schon, Jean Dielmann hast du schon ausgeschlossen.
Ja.
Den hätte ich auch noch nicht gesehen, also dementsprechend kann ich das auch nicht sagen.
Ja, das habe ich auch einfach nur als despektierlichen Gag eingebaut.
Okay.
Hm. Weil ich meine, wenn man von Jean Dielmann nur noch 30 Minuten übrig hat, hat man schon fast 3 Stunden geguckt. Dann ist man, glaube ich, nicht.
Ja. Pass auf, ich rate einfach mal ins Blaue hier die Eiserne Lady mit
Nee. Also es ist ein Anime.
Ist ein Anime?
Ja. Und ich würde sagen, dass du mindestens einen Film von dem Regisseur kennst und für extrem gut befindest. Ich guck mal, den hast du bestimmt auch gelockt.
Das Leben, langweilige Leben einer Frau, die auch noch hässlich ist.
Das ist die Aussage des Reviewers. Ich guck gleich mal und gebe auch ein Geschmacksurteil ab. Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich irgendjemandem aus Versehen entfolgt. Naja.
So ist also, solltest du feststellen, dass Tino dir entfolgt ist, ist es jetzt deine Chance, diesen Fehler auszumerzen. So wie für alle anderen, die Chance, sich einfach reinzusneaken. Ja. Also okay, ich habe keine Ahnung.
Du hast
einen
der Filme des Regisseurs 5 Sterne und ein Herzchen gegeben.
Oh, fuck. Ach, dann ist es bestimmt hier
ich muss zu meiner Schande gestehen, ich könnte den Namen des Regisseurs, ich würde den lesen und so denken, ja, ist wohl irgendwie.
Okay, dann ist es der Regisseur von Die letzten Glühwürmchen?
Bingo.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Only Yesterday.
Ja, okay, Only Yesterday.
Also habe aber.
Habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen.
Ah, okay, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ich guck mal, ob du den gelockt hast. Das ist so krass, diese, wer das alles gelockt hat, lädt mit so einer leichten Verzögerung. Und dann will man dahin klicken, wo der Older-Button ist, um auf die nächste Seite zu springen. Aber in dem Moment lädt er noch weitere nach und dann ist da dieser grüne Folgehaken und dann klickt man drauf und dann ist die Person einfach unfollowed. Nee, hast du auch nicht gelockt.
Ja, siehst du, dann, ja. Wenig Erinnerung dran. Gut, so, dann machen wir doch jetzt am besten. Das finde ich aber eine harte Aussage. Okay. Also zu einer Zeichentrickfigur zu sagen, die ist so hässlich.
Ja, vor allen Dingen ist sie auch nicht. Also natürlich ist meine Meinung jetzt auch nicht der Maßstab aller Dinge und jeder kann ein anderes individuelles Ästhetikempfinden haben, aber ich sehe da jetzt nichts. So, also hier steht aber auch, wenn das zu weit weg ist, liebe Community, schlag gerne etwas anderes vor. Hier ist noch eine sehr leichte und lustige. Ja. 1 Stern von Mr. Mo. Was zur Hölle ist das? Er ist ein Schwein, aber er hat 5 Finger. Ich war gegen ihn.
Was? Er ist ein Schwein, hat 5 Finger, aber ich war gegen ihn. Das ist eine 1-Sterne-Bewertung.
Ja.
Porco Rosso?
Würde ich auch sagen. Was ein bisschen, ich sehe halt immer die Lösung, wie lang die Lösung quasi ist. Weißt du, also es ist ja nur nicht sehbar, aber ich sehe, wie lang das Wort ist. Porco Rosso passt vielleicht gar nicht vom Platz her hin, aber ich würde auch sagen Porco Rosso. Also ich wüsste sonst keine.
Er ist ein Schwein, er hat 5 Finger.
Keine Schweinefilme.
Naja, aber Pig?
Ich würde auch. Porco Rosso.
Also Porco Rosso, oder?
Ja, und sie sagt ja auch, es ist eine sehr leichte. Also wenn das nicht Porco Rosso ist, ja, ist es. Okay.
Ah, okay.
Und hier noch die letzte erstmal. Ich weiß nicht, wie gut das den Film tatsächlich beschreibt, aber der Satz, der mir immer wieder durch den Kopf ging, war Cronenbergisches Ready Player One. 5 Sterne.
Existenz. Existenz, oder?
Ja. Also ja, aber wenn jemand einen Film von Cronenberg auch mit Cronenberg, also müsste nicht eher was sein, was nicht.
Ach,
von
stimmt.
Also würde ich mutmaßen. Ja, du kannst natürlich recht haben, das ist jetzt nur mein Gedankengang dahinter.
Nee. Also. Ich glaube, dein Gedankengang.
Ich glaube, das kann man ja auch im Team gegen die Community quasi spielen. Also, weil wir jetzt quasi so gegenseitig so unsere Gedankengänge teilen. Also, eher sind wir eher im Team und nicht gegeneinander gleichzeitig. So.
Also, Cronenbergsches Ready Player One. Aber was wäre denn da mehr als Existenz? Ich meine, das ist ja Ready Player One, Existenz.
Ja, aber es ist halt auch von Cronenberg. Also das wäre halt ein sehr schwacher Vergleich, zu sagen, ja, der Film ist wie ein anderer, aber von dem. Also das kann gut möglich sein, aber ich hoffe, es ist anders.
Also Mr. Cronenberg, Ihr Film fühlt sich aber schon an wie ein Film von Mr. Cronenberg.
Ja, deswegen, also. Ja. Was ist denn noch so Ready Player One-mäßig?
Rasenmähermann? Aber das würdest du doch nicht dazu sagen.
Stimmt, aber hatten wir über Rasenmähermann nicht neulich mal gesprochen?
Wüsste jetzt nicht, in welchem Zusammenhang.
Ah, ich habe mit irgendjemandem über Rasenmähermann gesprochen.
Also wir hatten Rasenmähermann in Bezug auf Zukunftsvisionen aus Filmen, die inzwischen Realität geworden sind.
Ja, aber das ist schon länger her, oder?
Nee, das war jetzt vor ein, zwei Ach so, Wochen war das bei Kino Plus Thema. Auch.
Aber ist ja wie Ready Player One? Eigentlich schon, weil es in so eine Cyberspace-Welt reingeht.
Genau, und ich meine, wenn du dich da an eine Szene erinnerst, ist es ja der Cybersex. Und wir wollten halt, oder wir haben halt mal diskutiert, wie weit Cybersex, sag ich mal, jetzt schon inzwischen gekommen ist, um halt mit so Filmen wie jetzt Rasenmähermann oder Demolition Man mitzuhalten.
Ja, würde ich Rasenmähermann tippen. Wenn es jetzt stimmt, wirkt es aber natürlich auch so, als ob wir entweder sehr gut sind oder schon geguckt haben.
Nein, also ich weiß nicht, das passt für mich aber dann nicht, weil Kronbergsches steht ja schon auch für Body-Horror, oder?
Aber ist nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie passt. Ich kann mich besser leider an die Kurzgeschichte erinnern als an den Film. Passiert da Body-Horror-mäßig viel? Eigentlich nicht, gell? Also im Film wird er ja auch immer grasartiger, beziehungsweise halt,
bei Existenz jetzt?
Nee, nicht Existenz, Rasenmähermann, die Kurzgeschichte.
Ach so.
Die hat halt mehr so, ja, so Verschmelzungshorror irgendwie, aber ich glaube, der Film nur das Cyberspace-Zeug.
Genau.
Ja, du kannst ja Existenz sagen, ich bleibe bei Rasenmähermann, weil ich mich jetzt selbst so geframed habe, dass ich denke, weil wir den auch neulich irgendwann erwähnt hatten, sonst wäre es halt auch sehr random, dass der.
Ja, okay, dann klick auf die Antwort.
Ach, scheiße. Ja, mach mal weiter. Es ist auch wirklich ein Film, den wir neulich besprochen haben, in der letzten Ausgabe. Und wenn man die Lösung kennt, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, wenn du bei Cronenberg mal alle Blut- und Gedärme-Sachen wegmachst. Also Cronenberg wirklich nur auf sowas, nicht eine Metapher, aber was er auch macht mit Körpern, was...
Assassin's Creed?
Ja.
Echt? Assassin's Creed, hat jemand so beschrieben?
Also ich verstehe es irgendwie, aber der einführende Satz, ich weiß nicht, wie gut das den Film tatsächlich beschreibt, ist schon auch nicht so von der Hand zu weisen.
Das stimmt. Also ja, shit, ey.
Hätte
ich jetzt nicht dran gedacht.
Ja, Hut ab.
Ja. Nicht frei von Punkten.
Eben, du gerade Point, der Colin Brinkmann.
Ja.
Den gucke ich jetzt cool. Auf Letterboxd an. Und werde ihn schatten, basierend auf seinen Lieblingsfilm. Oh, 1000 Follower hat er, da kann man leider nicht followen. Alter, was ist das denn für eine krude Mischung? Lieblingsfilme? The Yards, Godfather Teil 3, Heaven's Gate und A Hidden Life.
Naja, da bist du ja doch zumindest bei einem damit bei, oder nicht?
Ja, aber The Yards, was?
Wie, das also
ich finde es ja immer spannend, wenn Leute so zutiefst spezifische Lieblingsfilme haben, die jetzt nicht so Konsens sind.
Aber The Yards ist doch James Gray, oder?
Ja, eben.
Ja, der ist doch so ein guter Schauspieler. Der hat doch mindestens immer eine Szene drin, die ziemlich geil ist. Und bei The Yards ist das, glaube ich, so eine Verfolgungsjagd.
Ja, Ad Astra war auch geil. Aber es ist trotzdem schon, also ich habe das, glaube ich, noch nie bei irgendjemandem bei einem Lieblingsfilm gesehen. Deswegen, sowas finde ich immer interessant.
Dafür sind Filme gemacht und deswegen ist es auch, und das ist das, was ich immer sage, egal wie scheiße ich einen Film finde, es wird irgendwo auf der Welt jemanden geben, der findet ihn richtig gut.
Ja.
Richtig gut.
Ja. Und jetzt noch, um noch ein bisschen mehr in den faszinierenden Charakter von Colin Brinkman einzudringen, wie viele Filme hat er einen Stern gegeben? Er gibt keine halben Sterne.
Wie viel hat er denn insgesamt gesehen?
2373 Ratings hat er abgegeben.
1000.
Nee, 4. Wie vielen Filmen hat er 5 Sterne gegeben?
200.
2288.
Okay. Ja. Na gut.
Also ich mutmaße mal, dass er jeden Film, den er gut genug findet, einfach 5 gibt. Wenn er alles 5 findet, also beste Leben, glaube ich, also völlig ironiefrei, wenn du wirklich bei fast jedem Film, den du siehst, denkst, das sind 5-Sterne-Film, mega gut.
Ja, ne? Eigentlich schon.
Aber ich glaube, er macht eher so, dass er irgendwann mal, weil das überlege ich mir auch oft, dass man irgendwie mal vielleicht nur noch Herzchen vergeben sollte, gar keine Punkte mehr, dann denke ich aber wieder so, nee, irgendwie ist das auch zu, also man ist ja, du bist mit deinem Wertungssystem wahrscheinlich auch nie schlussendlich komplett zufrieden, oder?
Nö, es wird auch nie wirklich repräsentiert, so. Deswegen, ich versuche mich da irgendwie so ein bisschen ein gewisses Muster, ein gewisses System schon erkennen zu lassen, so. Ich kann es aber auch nicht klar definieren, aber ich kann Filmen auch 2,5 geben, Sterne geben, und wenn ich dann trotzdem ein Herz gebe, haben die dann trotzdem irgendwas bei mir erreicht oder gemacht. Also ja, dementsprechend, das habe ich bislang wenig bei wenig Filmen gemacht, aber es gibt auch Filme, die sind wirklich grottenschlecht, und da sage ich trotzdem, ich gucke mir die sehr gerne an.
Ja, da bin ich immer so, dass ich die dann doch auch eher höher bewerte, obwohl ich ja auch schon Diskussionen geführt habe, warum ich Feed besser finde als Schindlers Liste. Das ist dann halt immer so eine Grundsatzdiskussion, um die man halt nicht immer drumrum kommt. Und Herzchen vergebe ich ja meistens, wenn ich so denke, oh, den würde ich jetzt sofort gern nochmal gucken. Ja. Wo ich aber auch wieder merke, sowas wie, gestern habe ich Metropolis ein Herzchen gegeben, und da würde ich natürlich sterben, wenn ich ihn von 2 Tagen 2-mal gucken müsste. Also, das ist auch immer so nicht so ganz trennscharf, weil es ist ja eine sehr subjektive.
Ja, aber es kann ja sein, dass einen der Film halt dann auch geflasht hat, so, ne?
Ja, ja, genau, also, ja, also irgendwas.
Und das ist dann auch Ausdruck des Herz, oder beziehungsweise, also wenn ich einen Film meine Haut zum Kribbeln bringt, so, dann muss ich dem Film schon irgendwie eine, ja, Fähigkeit zugestehen, die es geschafft hat, mir irgendeine Reaktion, sogar eine körperliche Reaktion zu entlocken. Ja. Ja. Also ich kann mir natürlich immer, sag ich mal, völlig regungslos denken, das war aber wirklich ganz gut. Ja. Aber wenn halt wirklich dann eine Reaktion meines Körpers erfolgt, dann muss ich dem Film schon irgendwas zugestehen. Ja. Vielleicht ist es auch ganz biologisch und natürlich erklärbar. Aber ich finde, ich habe in letzter Zeit jetzt doch wieder ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, ja, in anderen Situationen oder bei anderen Filmen hätte ich jetzt vielleicht angefangen zu heulen. Okay. Und das habe ich dann halt nicht. Okay. So, ja. Also,
ja, ja, aber
es ist nicht immer gleich, es ist immer, doch nicht immer gleich erklärbar, so finde ich.
Und dieser Hinweis auf körperliche Reaktion lässt doch die ganzen Herzchen bei der Lass-Jucken-Kumpels-Tetralogie besser nachvollziehbar machen.
Habe ich, ja?
Habe ich das gemacht? Nee, glaub nicht, oder? Ja.
Ich meine, einen finde ich tatsächlich ganz witzig, aber das macht ihn trotzdem nicht besser.
Nee, also ich finde viele von denen natürlich auch super funny, aber das würde ich einfach nur locken, aber nicht bewerten, weil das ist halt.
Ja, ach. Also das ist, ach, sind die da? Kann man die locken? Lass jucken, Kumpel.
Nehm's stark an, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mir ist jetzt auch keine Reihe eingefallen, wo ich nicht irgendwie dann, warum ich so Filme erwähne. Ja. Lass Jucken Kumpel 2, das Bullenkloster, Lass Jucken Kumpel 3, Maloche, Bier und Bett, Let's Itch Dude 5, The Dude Won't Let the Itching.
Wie war der zweite Titel? Bier, was?
Maloche, Bier und Bett. Und ab dem 5. gibt's auch, wo ist denn der 4? Der 4. fehlt. Was ist denn da los? Ah, da oben ist er. Sei Kumpel auf der Alm. Ach, Lass Jucken Kumpel 4, zwei Kumpel auf der Alm, alternative Titel ist Liebesgrüße aus der Lederhose 2.
Ah, 2, okay. Der erste ist für mich ein Klassiker des deutschen Softsex-Films, muss ich sagen. Liebesgrüße aus der Lederhosen, der hat auch eine relativ...
Ja, bö.
Ich lache, aber ich schäme mich dafür, dass ich das jetzt sage. Aber der hat auch eine relativ vorhandene Story.
Ja, ich glaube, wir müssen mal ein Franz Marischka Special machen.
Oh, bitte nicht. Das kann nur nach hinten losgehen. Dann werden wir auch ruckzuck
gecancelt. Anscheinend Reggae auf Ibiza habe ich neulich noch mal geguckt. Wahnsinn, Alter.
Ey, die Szene, in der Karl Dahl jeden Oberwitz, den es gibt auf der Welt, einmal abfeuert in 2 Minuten, die ist sensationell.
Also ich finde ihn auch. Also da merkt man auch mal wieder, was für ein schlechter Schauspieler er ist, aber wie gut er dafür auch deshalb auf diese Rolle passt, ey. Ja, nee, schon stark. Okay, in Franz Marischka lese ich mich jetzt abseits des Mikros noch mal ein bisschen rein, weil ich glaube, da wird man auch auf viele Absurditäten stoßen.
Das glaube ich auch. Ja. So, aber ihr stoßt hoffentlich jetzt erstmal mit uns an und gebt uns weiterhin ein paar schöne Reviews zu What is in the Boxed oder was ist in der Boxed.
Sehr gerne.
Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ansonsten wünschen wir euch entweder verfrüht etwas Spaß oder viel Spaß auf dem Brugger Festival. Und ansonsten, falls ihr es noch nicht geschafft habt, aber trotzdem vorhatte, das zu machen, ja, viel Spaß bei Godzilla, Kong oder Monkey Man. Wir melden uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Ich denke auch.
Ey, bei meinem momentanen Krankheitsbild, ne? kann ich es echt nicht versprechen. Hätten wir gestern versucht aufzunehmen, das wäre nicht gegangen. Es wäre wirklich nicht gegangen. Und jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser, aber ich schlage drei Kreuze.
Wieder täglich Blasmusik im Hinterhaus. Ich habe noch die Franz Marischka-Seite offen.
Ja. Ja. Und bevor. Malore, Bier und Bett, finde ich gut.
Ja, ja. Und um es mit Franz Marischka zu sagen, warum wir jetzt los müssen, am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen.
Ja, genau. Und
Mikosch im Geheimdienst sieht auch nach einem richtigen Klassiker
aus. Oh, aber die Mikosch-Filme waren auch wieder so ein Ding, wo man sich dann im Nachhinein fragt, Alter, echt, davon gab es mehrere Filme. So, also es muss einen gewissen Markt dafür gegeben haben, ja, sonst hätte man nicht mehrere Filme dafür produziert.
Ja, ja, klar. Also es war ja auch mal Sachi Neu, Superstar-Zeit war ja auch mal. Nee, die unglaublichen Abenteuer des Guru Jakob mit Thomas Orner noch und Wolfgang Viereck und Herbert Fuchs und Sibylle Rauch. Da geht's ab.
Gut, Sibylle Rauch war in vielen dieser Filmchen mit dabei. Also Eis am Stiel und so, ist halt, hat sie ja auch Auftritte.
Also nach wie vor Eis am Stiel, als ich den endlich gesehen habe, ich hab nichts verstanden. Also den ganzen, was soll das, was ist hier der Hype gewesen, warum war das so ein verruchter Film? Also.
Naja, weil es zu einer Zeit kam, als sowas bislang noch nicht gemacht wurde.
Ja, ja, aber ich war ja auch, weil ich habe den mit 12, 13 dann wahrscheinlich gesehen, ich habe es nicht gerafft. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was hier los ist.
Ja. Ah ja. Gut. Gut, aber ihr versteht hoffentlich, was hier los ist, denn wir machen jetzt hier an dieser Stelle mal Schluss. Ich muss jetzt mit meinem Sohn ins Kino gehen.
Ach, das tut mir leid. Ich gebe auch, glaube ich. Ich gucke heute noch Immaculate.
Oh, ich bin auf den bin ich ein bisschen noch gespannt. Da höre ich nämlich so viel Unterschiedliches.
Ich auch, deswegen. Also ich bin auch gespannt.
Von echt schlecht bis zu überraschend gut. Ja. Also dementsprechend, ich finde es erstaunlich, dass es halt direkt zwei Filme gibt, wieder mal um junge Nonnen oder junge Frauen im Kloster, die aus
unerfindlichen Gründen wohl einen Trend damals losgetreten.
Ja, die aus unerfindlichen Gründen schwanger werden soll. Ja, mal gucken.
Ja, ja. Und natürlich sind auch das Cover von dem anderen Film, über den wir ja vielleicht auch noch nächste Woche auch nochmal in der Nachbetrachtung reden können, nämlich The First Omen. Den dürft ihr nicht mit Monkey Man verwechseln, weil das Filmposter lädt förmlich dazu ein. Ihr seht, was ich meine, wenn ihr es mal googelt. Das hatte nämlich noch Chris auf dem Discord gepostet, wie aus einem Ei die Poster wirken.
Ja, aber das demnächst an anderer Stelle zu anderer Zeit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diesen schönen Input mit dem neuen Spiel.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für Kommentare, Fragen und so weiter. Wir stehen jederzeit auf allen Plattformen zur Verfügung, beziehungsweise freuen uns, wenn ihr uns dort jeweils folgt. Und ansonsten habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.